Die Botschaft Fragen und Antworten Teil 4 wurde gepredigt am Abend des 30.08.1964 in Jeffersonville, Indiana, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Stefan Hake. Guten Abend, Freunde. Ich habe gerade mit unserem lieben Pastor und Bruder gesprochen. Ich schätze, da waren einige, die gewartet haben, zu denen ich nicht gekommen bin. Ich konnte einfach nicht weitermachen. Oh, ich bin so aufgewühlt von den Visionen, seht ihr? Und es waren viele, etwa 15 oder 20 an diesem Nachmittag, und das zerreißt mich förmlich. Ich habe hier etwas herausgefunden und dort, und ich kam heraus und sagte, Bruder Neville, wenn du weitermachen kannst, dann mach nur. Ich möchte mich davonschleichen und nach Hause gehen. Ich falle gleich um. Sogar mein Herz flattert und pocht. Ich kann kaum noch stehen. Er sagte, Bruder Branham, die Leute haben mich gefragt, ob du diese Fragen fertig beantworten könntest. Und ich möchte mich nie vor einer Pflicht drücken. Ich schätze, Bruder Neville. Ich werde ein paar Minuten lang tun, was ich kann. Und ich weiß, dass einige, Billy kam herein und ich sagte, sind alle dran gekommen? Er sagte, Papa, da sind noch 20 oder mehr, die warten. Deshalb konnte ich nicht. Das waren etwa 30 Leute heute und bei ungefähr 25 von ihnen kamen Visionen. Ihr könnt euch also vorstellen, wie es mir geht. Deswegen bin ich wirklich müde, mental, einfach sehr müde. Aber wir werden beten und gleich mit diesen Fragen anfangen, wo wir aufgehört haben. Ansonsten würde ich, wenn ich nach Arizona fahre, diese in meinen Gedanken haben und damit die ganze Zeit beschäftigt sein. So Gott will, komme ich schon bald zurück und werde so bald wie möglich über das Thema sprechen, über die Richtigkeit von Heirat und Scheidung. Lasst uns beten. Lieber Gott, du kennst mein Herz und du kennst meine Gefühle. Du weißt alles über mich. Ich bete Gott, es gibt viele Menschen. Ich lasse sie einfach zu lange warten, Herr. Es sind zu viele. Aber ich bin so dankbar dafür, dass ich glaube, dass heute keiner reingekommen ist, dem nicht geholfen wurde. Ich glaube, jeder einzelne von ihnen ging glücklich und zufrieden hinaus. Bei den Dingen, die ich selbst nicht beantworten konnte, kamst du in Visionen herab und hast ihnen offenbart, viele von ihnen sitzen hier und hören zu und wissen, dass es die Wahrheit ist, und ihnen die Dinge offenbart, die in ihrem Leben geschehen sind, die diese Dinge verursacht haben. Sie wissen es, Herr. Es gibt für mich überhaupt keine Möglichkeit, das zu wissen, außer mit deiner Hilfe. Und ich bete, himmlischer Vater, ich bin zwar müde, aber ich bin glücklich, dein Diener zu sein. Ich bete, dass du diejenigen, welche gewartet haben, segnen wirst. Viele von ihnen wollten hereinkommen. Und ich vertraue darauf, Gott, dass für sie gesorgt wird, dass dein großer Heiliger Geist ihnen das geben wird, was sie benötigen. Hilf mir, diese Fragen zu Ende zu bringen, lieber Gott, oder es so gut wie möglich zu machen, damit die Fragen deines Volkes beantwortet werden. Ich habe sie gebeten, diese aufzuschreiben, sie haben sie aufgeschrieben und ich fühle mich verpflichtet, zu versuchen, sie für sie zu beantworten. Ich bete also, dass du mir Kraft gibst, damit ich meine Pflicht dir und den Menschen gegenüber erfüllen kann. In Jesu Namen bete ich. Amen. Nun, wir fangen genau da an, wo wir heute Morgen aufgehört haben. Einige davon kann ich vielleicht nicht vorlesen, ich bin ein bisschen heiser, weil ich so viel geredet habe. Wie viele waren heute bei der Unterscheidung dabei, die wirklich dankbar dafür sind, dass Gott ihnen gegeben hat, was, seht ihr, das ist das Beste von allem, nämlich diese Art von Gottesdiensten. Die Dinge, die ihr erfahren möchtet und die Dinge, die im Leben verborgen waren, werden offenbart und mitgeteilt. Denkt daran, viele dieser Dinge, nun, viele von euch wissen, dass es sicherlich unangenehme Dinge gab, die gesagt und ans Licht gebracht wurden, aber niemand weiß etwas davon, außer mir und Gott. Und was euch gesagt wurde, das muss zwischen euch und Gott sein, lasst es einfach stehen. Wie viele von euch wissen, dass der Herr Dinge geoffenbart hat, die euch geholfen haben? Erhebt eure Hände, wenn es so ist. Seht ihr? Ich kannte die Leute nicht einmal, ich wusste nichts über sie, aber er wusste es. Nun, lasst uns so schnell wie möglich zu den Fragen kommen und sehen, ob wir die... Es gibt noch eine weitere, die hier irgendwo ist, darauf steht Nummer 3. Ich glaube, es ist ein Brief. Das stimmt. Es ist nur ein Brief. Es tut mir leid. Ich werde ihn hier rüberlegen und wenn ich dazu komme, denke ich, ja, dies ist auch ein Brief. Und da steht Frage, aber ich glaube, es ist ein Brief. Eine Frage in einem Brief. Nein, doch nicht. Es ist eine Frage über einen Traum. In Ordnung. Ich werde den Traum lesen und dann sehen, ob der Herr mir die Auslegung dazu gibt. Dann werde ich mich bei dir melden, wenn ich kann. Ich denke, du hast deine Anschrift angegeben. Mal sehen, ob es so ist. Wenn nicht, bitte ich dich, deine Anschrift anzugeben, die Person mit dieser Frage und dem Traum. Nein, sie ist doch nicht dabei. Wer auch immer diesen Brief geschrieben hat, er ist einfach an mich gerichtet, gib Billy deine Anschrift. Wenn ich unterwegs nach Arizona bin, dann werde ich in die Wüste gehen und beten. Und wenn er mir die Auslegung gibt, dann weiß ich, wohin ich schreiben muss, ohne dass da drauf, um die Auslegung geben zu können, wenn er sie gibt. Aber ich werde nichts sagen, es sei denn, es wird mir geschenkt, denn nur dann kann ich es tun und wissen, dass es richtig sein wird. Nun, wird die Braut, die dieser Botschaft glaubt, in den Westen gehen, sich letztendlich dort versammeln, meine ich? Und, Moment mal, das ist, einen Moment noch, oh, doch nicht. Es heißt Offenbarung Kapitel und es sieht aus wie Prediger Caps. Und ich kam deswegen ein wenig durcheinander. Wenn ihr es sehen könnt, es sieht doch so aus. Seht ihr? Für mich sah es aus wie Prediger Caps. Und dann geht es hier weiter. Nein, es ist alles in Ordnung. Spricht Offenbarung Kapitel 12 von der Braut? Nein. Nun, wird die Braut letztendlich in den Westen gehen? Nicht, dass ich wüsste. Die Braut ist weltweit, überall auf der Welt. Nun, jeder, der das versteht, sage Amen. Ganz gleich, wo ihr seid, wo ihr sterbt, was immer es ist, wenn ihr in Christus sterbt, wird Gott euch mit ihm mitnehmen. Egal, ob ihr verbrannt, aufgefressen oder vernichtet seid, was auch immer es ist, Gott wird euch mit Christus mitnehmen, wenn er kommt. Ihr braucht euch nicht im Westen oder wo auch immer zu versammeln, wo immer der Herr euch hinführt. Wenn ihr aber das Gefühl habt, dass ihr nach Westen gehen wollt, dann lasst mich das jetzt ganz deutlich sagen, bevor ich gehe. Nehmen Sie diese Botschaft auf Tonband auf, Sie tun es, in Ordnung. Lasst euch von mir nicht sagen, wohin ihr gehen sollt. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in den Westen kommen wollt, dann kommt in den Westen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr nach Osten, nach Norden, Westen oder Süden gehen wollt, dann geht dorthin, wohin der Herr euch führt. Jeder, der das versteht, sage Amen. Ich versuche nicht, jemandem zu sagen, wo er nicht hingehen soll. Wenn er hinaus nach Tucson, Arizona kommt, wo ich jetzt zurzeit lebe, wie ich euch heute Morgen gesagt habe, habe ich Heimweh, ohne ein Zuhause zu haben, zu dem ich gehen kann. Ich wünschte, ich hätte einen Ort, den ich mein Zuhause nennen und zu dem ich gehen könnte. Wenn ich heute Abend $10,000 hätte, würde ich das Geld bereitwillig für einen Ort geben, von dem ich sagen könnte, das ist der Ort, den ich mein Zuhause nennen möchte. Ich würde es bereitwillig geben. Ich habe keinen solchen Ort. Bruder Fliemann, du kennst mich, seit ich ein Junge war. Ich bin ein Umherziehender. Werdet niemals ein Umherziehender. Findet einen Ort, den ihr liebt, und lasst euch nieder. Wartet auf den Herrn Jesus. Aber wenn ihr in den Westen nach Tucson, Arizona kommen wollt, wo ich lebe, seid ihr willkommen. Ich würde mich freuen, euch dort zu haben. Du bist mein Bruder, meine Schwester. Ich würde alles in der Welt tun, um zu helfen. Und ihr, die ihr dorthin nach draußen gekommen seid, ich habe mein Bestes getan, um euch willkommen zu heißen und euch alles zu zeigen, was ich kenne, und euch herumzuführen, alles zu tun, was ich kann. Und ihr seid immer willkommen. Aber wenn ihr unter solchen Annahmen dorthin kommt und denkt, dass die Braut oder so von Tucson, Arizona hinaufgeht und nur von dort, dann irrt ihr euch. Kommt nicht deswegen dorthin, kommt nicht deswegen, denn das ist ein Irrtum. Das ist nicht richtig. Jetzt Offenbarung Kapitel 12. Aber nur noch eine Sache, die der Herr mir offenbart oder mir sagt, wie, es ist bei mir wie bei diesen Visionen, seht ihr? Es ist schwierig, es fernzuhalten, seht ihr? Aber es scheint, als würde er mir sagen, dass ich noch mehr darüber reden soll, was das Hinausziehen in den Westen betrifft. Nun, wie ich bereits gesagt habe, bin ich nicht dort draußen, nur um dort draußen zu sein. Ich bin dort draußen, weil ich dazu geführt bin, dort draußen zu sein. Aber dort draußen zu bleiben und es zu meinem Zuhause zu machen, das halte ich für falsch. Nein, ich denke, es wird nur eine kurze Zeit sein, bis der Zweck, für den Gott mich dorthin gesandt hat, erfüllt ist. Ich kann euch hier nicht sagen, warum ich gehe, aber ich würde nicht gehen, nur um zu gehen. Neulich wurde es in einer Frage erwähnt, wir wissen, warum du das erste Mal nach Arizona gegangen bist, weil die Engel dort erschienen sind. Warum bist du das zweite Mal zurückgekehrt? Erinnert ihr euch, dass diese Frage gelesen wurde? Wie viele erinnern sich, als ich danach zurückkam und mit Dr. Lee Vail, ich glaube, er ist irgendwo im Gebäude, und meiner Frau dort saß? Und ich sprach über Arizona und darüber, dass wir hier bleiben, und da kam eine Hand an die Wand und ein Licht und schrieb mit Buchstaben, »Kehre zurück nach Arizona«. Wie viele erinnern sich daran? Das ist der Grund, warum ich wieder dort bin. Ich wusste nicht, warum ich zurückging, und als ich dort ankam, offenbarte er mir, weshalb ich zurückgehen sollte. Und wenn ich es sage, dann wird Satan es blockieren. Aber er kennt mein Herz nicht. Er ist nicht das Wort, deswegen kennt er mein Herz nicht. Aber wenn ich es ausspreche, dann hört er es. Denkt also daran. Nun, als ich neulich sagte, dass, vielleicht habt ihr einen falschen Eindruck bekommen, ich sagte, kommt nicht nach Arizona. Seht ihr, ich habe es nicht so gemeint, kommt nicht. Was ich meinte war, wenn ihr geleitet seid zu kommen, dann tut es. Wenn ihr nach Kalifornien, Arizona oder wohin auch immer geleitet werdet. Aber wenn ihr dorthin geht und sagt, Bruder Brenham, ich gehe dorthin, weil ich glaube, dass du dort sein wirst und das Wort predigst, dann glaube ich, dass ihr euch da irrt. Seht ihr? Der Ort, an dem ich predige, ist genau hier. In diesem Tabernakel. Hier ist der Ort. Ich habe nicht einen einzigen Gottesdienst in Arizona. Und ich bin nur von Zeit zu Zeit für einige Stunden in Arizona. Ich habe eine Versammlung der Geschäftsleute nach Weihnachten am Anfang des Jahres in Phoenix. Das ist alles, was ich habe. Das habe ich versprochen, sonst nichts. Meine nächste Versammlung, soweit ich weiß, ist genau hier an der 8. und Penn Straße im Branham Tabernakel. Ich habe 30 oder 40 Themen, für die ich insgesamt bestimmt 1 oder 2 Wochen benötige. Ich habe es auf dem Herzen, darüber hier im Branham Tabernakel in Jeffersonville, Indiana zu predigen. Und nun, wenn ihr wirklich irgendwo hingehen wollt, um beim Wort zu bleiben, wo unsere Botschaft, und unsere Botschaft ist nichts anderes, es ist dieselbe Botschaft, die ihr euer ganzes Leben lang gehört habt, nur dass noch etwas mehr offenbart wurde. Diese Botschaft ist dieselbe Botschaft, die Luther predigte, dieselbe Botschaft, die Wesley predigte, dieselbe Botschaft, welche die Pfingstler predigten, nur dass etwas hinzugefügt wurde. Und das ist die Offenbarung der Siegel, das, was die Reformatoren ausgelassen haben, seht ihr, das, was heute bekannt gemacht wurde, das konnte damals nicht bekannt sein. Die Pfingstbotschaft konnte in den Tagen von Luther oder Wesley nicht bekannt sein, sie musste bis zum Pfingstzeitalter warten. Aber das Pfingstzeitalter ist nichts anderes als ein weiterentwickeltes Lutherzeitalter. So wie das Getreide reift oder irgendetwas anderes, so ist es auch mit der Gemeinde. Wenn ich heute Abend gepredigt hätte, hätte ich über das Thema gepredigt, das hier in der Bibel steht, der Weinstock, der aus Ägypten nach Palästina gebracht wurde. Wie viele von euch wissen, dass Gott gesagt hat, dass Israel sein Weinstock ist? Dann wäre ich darauf zurückgekommen, dass Jesus der Weinstock ist. Und die Gemeinde, die heute hervorkommt, wird nicht in den Schmutz hineingebracht, sondern in Christus, um Frucht hervorzubringen. Seht ihr? Und das sollte meine Botschaft für heute Abend sein, wenn ich gepredigt hätte. Aber ich dachte, ich sollte mich besser um diese Fragen kümmern, also habe ich das ausgelassen. Ich werde vielleicht darauf eingehen, wenn ich zurückkomme. Offenbarung Kapitel 12 bezieht sich nicht auf die Braut. Offenbarung Kapitel 12, ich habe es nicht nachgeschlagen, aber ich weiß es, das ist die Frau, die in der Sonne steht mit dem Mond unter ihren Füßen. Der Mond repräsentierte das Gesetz. Die Frau repräsentierte Israel, die Gemeinde, und die 12 Sterne an ihrer Stirn waren die 12 Apostel, 12 Gemeindezeitalter und so weiter, welche gerade vorbei sind. Seht ihr? Und die Sonne war über ihrem Haupt. Ihr seht, dass der Mond ein Schattenbild der Sonne ist, so wie das Gesetz ein Schattenbild von den guten Dingen war, die noch kommen sollten. Und diese Frau ist Israel, nicht die Braut. Nun, ich werde nicht zu viel Zeit damit verbringen, denn ich muss diese noch schaffen. Römer 7, 14 bis 18. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich tue, das halte ich nicht für gut. Denn was ich will, das tue ich nicht, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Nun aber bin nicht mehr ich es, der es tut, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das kann ich nicht verstehen. Nun, Sie haben die Schriftstelle aufgeschrieben, hier spricht Paulus zu den Römern. Nun, er sagte, lasst es mich noch ein bisschen verdeutlichen, damit ihr es sehen könnt. Er sagte, in mir sind zwei Personen, die eine möchte, dass ich das Richtige tue, die andere möchte, dass ich das Verkehrte tue. Und jedes Mal, wenn ich anfange, das Richtige zu tun, dann hindert mich das Verkehrte daran. Wie viele von euch, die heute Nachmittag und auch heute Morgen bei den Interviews waren, haben dasselbe erlebt, seht ihr? Ich habe heute Morgen darüber kurz gesprochen. Ihr seid ein äußerer Mensch, der durch 6 Sinne kontrolliert wird. Und ihr seid ein innerer Mensch, der durch einen Sinn kontrolliert wird, und das ist der Glaube. Dieser Glaube stimmt mit allen 6 Sinnen nicht überein, wenn die 6 Sinne nicht mit dem Glauben übereinstimmen. Der eine ist im Gegensatz zu den anderen. Nun, solange die 6 Sinne mit dem Glauben übereinstimmen, ist es wunderbar. Aber wenn die 6 Sinne mit dem Glauben nicht übereinstimmen, dann beachtet diese 6 Sinne nicht. Nun, hier zum Beispiel hat Jesus eine Aussage gemacht, eine Verheißung. Der innere Mensch sagt, dass es wahr ist, der äußere Mensch argumentiert, dass das für dich nicht wahr sein kann. Dann ignoriere den äußeren Menschen und akzeptiere den inneren Menschen. Das ist dasselbe, wovon Paulus spricht. Er war unter das Gesetz der fleischlichen Sünde verkauft. Bei jedem von uns ist es dasselbe. Das ist der Grund, warum wir diese Probleme haben, 4 oder 5 Mal verheiratet zu sein und dies und das und alle Arten von Sünden und Ehebrüchen und alles andere in unserem Leben, es ist wegen dieser Dinge. Wir sind fleischlich und dieser Teil muss vergehen, aber im Inneren sind wir ein Geistmensch mit einer Seele im Inneren und das ist der Glaube an Gottes Wort. Dann unterwerfen wir unseren äußeren Körper dem Wort durch den Glauben, indem wir das annehmen, was Gott gesagt hat. Wie kann ich aus einer Spitzklette ein Weizenkorn machen? Das ist für mich unmöglich. Das geht nur, wenn in das Innere der Spitzklette ein Keim übertragen wird, der Weizenlehm genannt wird. Dann begrabt ihr diese Spitzklette und es wird ein Weizenkorn hervorbringen. Das stimmt, seht ihr? Denn dort ist das Leben vom Weizen in die Spitzklette hineingelegt worden. Das Leben der Spitzklette wurde herausgenommen, aber die Natur der Spitzklette ist immer noch klebrig und wird so bleiben, bis sich dieses neue Leben voll aus dem Boden heraus entwickelt hat und aufersteht. Wenn es hervorkommt, dann ist es keine Spitzklette mehr, sondern Weizen. Aber während es sich hier auf der Erde befindet und aus der Erde, die Spitzklette ist immer noch klebrig, aber an der Innenseite ist die Natur des Weizens. Und solange ihr in diesem Leben seid, werdet ihr klebrig sein und eine fleischliche Natur haben, die euch zu schaffen macht, solange ihr lebt. Aber an der Innenseite seid ihr wiedergeboren. Und wenn ihr auferstanden seid, seid ihr in der Gestalt Christi und alle Sünde ist von euch gewichen. Seht ihr? So ist das. Darf ich Folgendes sagen? Es klingt wie ein Witz. Ein Indianer, sie sind sehr seltsame Leute. Sie sind nicht seltsam, für uns sind sie seltsam, aber in ihren eigenen Augen sind sie in Ordnung. Und wenn ihr sie kennenlernt, dann seht ihr, dass sie in Ordnung sind. Ein Indianer wurde einmal gefragt, als er errettet wurde. Ich erinnere mich an einen in Phoenix, Arizona. Billy ging hin, um Gebetskarten auszuteilen. und er stand einfach da und verteilte Gebetskarten. Und die Leute, die in der Lage waren, dorthin zu kommen, griffen sich die Gebetskarten. Es waren eigentlich gesunde Menschen, die Kopfschmerzen hatten, Zahnschmerzen oder zum Beispiel ein Problem mit ihrem Zeh. Und sie bekamen die Gebetskarten, Bruder Radl. Und dann kamen in der Gebetsreihe nur Leute zu mir, die so etwas hatten wie Kopfschmerzen oder Probleme mit dem Zeh. Und manche Leute saßen da, die mit Krebs und anderen Dingen im Sterben lagen. Und sie konnten nicht in die Gebetsreihe kommen. Ich sagte, Billy, geh hin und frag die Leute, was ihr Problem ist. Und wenn sie keinen Krebs haben oder irgendeine schreckliche Krankheit oder etwas, was sie umbringen wird, dann gib ihnen keine Gebetskarten. Bring die Menschen in die Gebetsreihe, die bald sterben werden, wenn der Herr ihnen nicht hilft. Lass die anderen einfach warten, lass sie in eine schnelle Gebetsreihe oder so etwas kommen. Aber lass die Menschen, die sterbenskrank sind. Ich sagte, frage sie. Er sagte, nun, du hast gesagt, misch einfach die Karten und gib sie ihnen. Das habe ich getan. Ich sagte, aber du bewirkst, dass diese Leute ihnen zuvorkommen und die armen Krüppel und solche bekommen dann keine. In Ordnung, ich werde es dann so tun. Er ging hin und dort war ein alter Indianer und sie sind sehr merkwürdig. Er wollte sich nicht auf einen Stuhl setzen. Sie gaben ihm einen Stuhl, aber er setzte sich im Zelt auf den Boden. Er hatte einen Hut auf, den er nicht abnehmen wollte und eine Feder steckte hinten drin. Er saß dort einfach. Billy ging zu ihm und fragte, möchtest du eine Gebetskarte? Er sagte, was hast du für ein Problem, Häuptling? Er sagte, ich krank. Er sagte, aber was hast du für ein Problem? Er sagte, ich krank. Er sagte, aber ich möchte wissen, was du für ein Problem hast. Er sagte, ich krank. Das war alles, was er aus ihm herausbekam und er sagte, in Ordnung, ich komme nach einer Weile wieder. So machte Billy weiter und befragte die Leute. Der alte Indianer beobachtete, wie die Gebetskarten immer weniger wurden. Jedes Mal, wenn er sie aus seiner Tasche zog, war der Stapel ein wenig dünner. Nach einer Weile stand der alte Indianer auf, ging hinüber und klopfte Billy auf den Rücken, um ihn zu erinnern, dass er auch noch da ist. Er sagte, Häuptling, was hast du für ein Problem? Er sagte, ich krank. Er sagte, nun Häuptling, du musst es mir sagen. Papa hat gesagt, dass ich diese Karten nicht an Leute austeilen darf, die nur Bauchschmerzen haben oder Kopfschmerzen oder so etwas. Ich soll nur denen eine geben, die wirklich krank sind. Wie krank bist du, Häuptling? Er sagte, ich krank. Er ließ ihn sich wieder hinsetzen und seine Karten waren beinahe alle. Er beobachtete weiter die Karten. Nach ein paar Minuten kam er wieder zurück, stupste ihn wieder an und hielt ihm die Hand hin. Billy legte die Karte in seine Hand und sagte, Häuptling, schreib da drauf, ich krank. Er kam in die Gebetsreihe und ich betete für ihn und sagte, glaubst du, Häuptling? Er sagte, das stimmt. Und ich sagte, nun, glaubst du, dass Gott dich heilen wird? Er sagte, das stimmt. Ich sagte, du möchtest ein guter Mann sein? Er sagte, das stimmt. Ich traf ihn ungefähr eine Woche später. Ich glaube, Bruder Fred Sothman war dort. Es war zu der Zeit, als die Zeltversammlung dort stattfand. Es war in Phoenix. Ich traf ihn ein wenig später in jener Woche und ich sagte, geht es dir gut, Häuptling? Er sagte, das stimmt. Schließlich fand ich heraus, als ich, wie war der Name von dem Missionar dort, dieser alte Mann mit dem weißen Schnurrbart, dort oben bei den Apachen? Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Oh, er ist ein feiner alter Bursche. Seine Frau wurde von Krebs geheilt, wisst ihr? Er sagte, Bruder Branham, das ist alles, was er sagen kann. Ich habe ihm beigebracht zu sagen, ich krank. Das ist das Einzige, was er sagen kann. Das stimmt. Das war die Erklärung, seht ihr? Das stimmt. Ich krank. Jemand erzählte mir, dass er einen hatte, der sich bekehrte und den Heiligen Geist empfing. Und er fragte ihn, wie geht es dir? Und er sagte, ziemlich gut und ziemlich schlecht. Er sagte, nun, wie meinst du das mit ziemlich gut und ziemlich schlecht? Er sagte, nun, seit ich habe den Heiligen Geist, sind da zwei Hunde in mir und einer von ihnen ist ein schwarzer Hund und einer von ihnen ist ein weißer Hund. Sie streiten die ganze Zeit miteinander, sie knurren und kämpfen miteinander. Der weiße Hund möchte, dass ich Gutes tue und der schwarze Hund möchte, dass ich Schlechtes tue. Er sagte, nun, Häuptling, Welcher von ihnen gewinnt den Kampf? Er sagte, das hängt davon ab, welchen der Häuptling am meisten füttert. Ich denke, das ist auch hier eine gute Antwort. Seht ihr, es ist einfach abhängig von diesem Kampf der Naturen in euch. Es hängt davon ab, welcher ihr Beachtung schenkt, welcher Natur ihr den Vorzug gebt, der fleischlichen Natur gemäß den Dingen der Welt oder der geistlichen Natur gemäß den Dingen Gottes. Das entscheidet es. Kann jeder Sohn Gottes so gesalbt sein, dass er übernatürliche Dinge, Zeichen und Wunder tun kann? Oder geschieht das nur auf Anweisung des Heiligen Geistes? Ja, es geschieht auf Anweisung des Heiligen Geistes. Wenn du ein Sohn Gottes bist oder eine Tochter Gottes, was immer du bist, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann weist dich der Heilige Geist an, Dinge zu tun. Ich habe keine Zeit, ich wünschte, ich könnte euch kleine Geschichten erzählen. Jedes Mal, wenn ich daran denke, muss ich sie weglassen, aber ich denke, diese eine hier dauert nur eine Minute. Es war dort in Meridian, Mississippi. Viele von euch Einheitsleuten, Bruder Bigby sponserte meine Versammlungen, er ist ein Einheitsbruder. Eines Abends in einer Versammlung, Billy Paul war rüber in die Arena gegangen und hatte Gebetskarten verteilt. Oh, es goss in Strömen und die Menschen standen draußen mit Regenschirmen und so etwas. Billy gab Gebetskarten aus und kam dann, um mich abzuholen. Während er kam, um mich abzuholen, saß vorne eine kleine Dame und da war noch eine andere Dame, die mit einem kleinen Baby hin und her ging, um es ruhig zu halten. Und diese kleine Dame, die dort saß und ein Baumwollkleidchen trug oder so etwas, sie war auch eine Mutter. Sie sah die Dame und der Heilige Geist sprach zu der Frau, etwas war dort in ihrem Herz, geh und bete für dieses Baby. Sie dachte, nun das nächste Mal, wenn sie vorbeikommt, werde ich für sie beten. Als sie wieder vorbeikam, hatte die Dame eine Gebetskarte in der Hand. Sie dachte, oh, ich kann nicht für das Baby beten, Bruder Branham wird heute Abend für das Baby beten. Und wer bin ich, dass ich für das Baby bete, wenn Bruder Branham dafür beten wird? Nun, das war ehrfürchtig und das war nett, aber das kann nicht immer der Wille Gottes sein. Manchmal ist es anders. Der Heilige Geist sprach weiter zu ihr, geh und bete für das Baby. Schließlich dachte sie, diese Frau wird mich einfach abweisen. Da sie weiß, dass sie eine Gebetskarte hat, wird sie nicht wollen, dass ich für das Baby bete. Sie brachte das Baby hierher, nicht damit ich dafür bete, sondern damit Bruder Branham dafür betet. Und der Heilige Geist sprach weiter, geh und bete für das Baby. Schließlich sagte sie, nun, um mir Erleichterung zu verschaffen, werde ich einfach sagen, ich werde ihr meinen Platz anbieten. So sagte sie, meine Liebe, eine kleine Mutter, die zur anderen spricht, du hast das Baby, möchtest du dich vielleicht hier hinsetzen und meinen Platz haben? Sie sagte, oh meine Liebe, ich möchte deinen Platz nicht nehmen, ich versuche das Baby stillzuhalten. Sie sagte, aber du siehst so müde und erschöpft aus. Sie sagte, das bin ich auch. Sie sagte, nun, dann setz dich doch und nimm meinen Platz. Ich sehe, dass du eine Gebetskarte bekommen hast. Wird Bruder Branham für das Baby beten? Sie sagte, wir hoffen, dass diese Nummer aufgerufen wird. Und sie sagte, das hoffe ich auch. Schwester, bist du eine Christin? Sie sagte, oh ja. Sie sagte, ich bin auch eine Christin. Seitdem ich hier sitze, hat der Geist des Herrn mir gesagt, bete für das Baby. Würdest du mir das erlauben? Ich weiß, dass Bruder Branham für das Baby beten wird, wenn es aufgerufen wird, und wenn du deine Karte weiterhältst, wird er dazu kommen. Aber wenn ich meine Hände auf das Baby lege und einfach ein kleines Gebet spreche, damit ich mich selbst besser fühle und dem nachkomme, was zu mir gesprochen wurde, würde es dir etwas ausmachen? Sie sagte, nun natürlich nicht, meine Liebe, bete für das Baby. Und es war ein kleines Baby mit Blausucht, und so betete die Frau dafür. Sie gab der Dame ihren Sitzplatz und ging hoch auf die dritte Empore und stand dort. Ein christlicher Bruder dort war so freundlich, aufzustehen und der Dame einen Platz zu geben, und so setzte sie sich. Ungefähr eine halbe Stunde später kam ich in die Versammlung, sprach ein paar Minuten, rief die Gebetskarten auf, und diese Frau mit diesem Baby war die dritte oder vierte in der Reihe. Die andere saß dort und sagte, »Oh, ich danke dir, Herr. Nun, diese kleine Mutter hat mir so leid getan. Ich glaube, das Baby wird jetzt gesund, weil Bruder Branham, sie ist die dritte oder vierte, und er wird zu ihr kommen. Danke, Herr.« Diese kleine Mutter saß dort oben und hatte Mitgefühl für das Baby. In Ordnung. Als ich dann kam und anfing, für das Baby zu beten, als die Dame drankam, schaute ich sie an und sagte, »Nun, dein Baby hat die Blausucht und du hast es hierher gebracht, damit dafür gebetet wird. Nun, dein Name ist Frau so und so und du bist von dem und dem Ort gekommen, aber das Baby ist bereits geheilt. Dort war eine Frau, welche eine Last auf dem Herzen hatte, mit dem Namen Frau so und so, die dort oben auf der Empore sitzt, die erste am Ende der vierten Reihe auf der dritten Empore, und das Gebet des Glaubens für das Baby gebetet hat, und das Baby ist bereits geheilt. Sie fiel fast von ihrem Sitz. Seht ihr? Nun, was wäre, wenn sie das nicht getan hätte? Versteht ihr, was ich meine? Diese Frau hatte als Mutter mehr Mitgefühl für dieses Baby gehabt als ich. Seht ihr? Können wir alle Wunder tun? Jawohl. Wenn der Heilige Geist euch anweist, Wunder zu tun, dann tut es, denn der Heilige Geist hat es angeordnet. Nun, wenn diese Frau nicht ausgeführt hätte, was Gott ihr gesagt hat, hätte es vielleicht eine Zurechtweisung im Geist für sie gegeben und sie wäre Gott ungehorsam gewesen. Wenn du ein Christ bist und etwas dich dazu bewegt, etwas zu tun, dann tu es immer. Geh und tue es. Zweifle es nicht an, geh und tue es. Ich würde gerne eine Frage stellen. Ist, hier ist noch eine andere davon, oder habe ich aus dem falschen, ja, das war eine von heute Morgen. Frauen, welche Schlafanzüge tragen, ist das Männerkleidung? Das muss hier mit den anderen vermischt worden sein. Bruder Brenham, hat Gott die Sache getan? Habe ich die Sache getan, die stattfand als, oh ja, das hatten wir heute Morgen. Ich muss einige von diesen vermischt haben. Ich sollte sie zerreißen, aber ich tue es nur ungern. Bruder Brenham, wer wird die Erde außerhalb der himmlischen Stadt bevölkern? Erkläre uns, was es mit dem Engel auf sich hat, der bei jedem Menschen von der Geburt bis zum Tod bleibt. Eine sehr gute Frage. Ich möchte diese Fragen nur ungern übergehen, es sind gute Fragen. Ich möchte, dass meine Kinder diese Dinge wissen, seht ihr? Nun, wer wird die Erde außerhalb der Stadt bevölkern? Außerhalb, es werden die Erlösten sein, welche die Erde außerhalb der Stadt bevölkern, aber sie werden nicht die auserwählte und berufene Braut sein. Die Braut wird innerhalb des Königreiches mit dem König leben. Außerhalb werden die Könige der Erde sein, die arbeiten und ihre mühevolle Arbeit, vielmehr ihre Früchte, in die Stadt bringen. Und die Tore werden bei Nacht nicht geschlossen sein. Nun, dieses Licht auf der Spitze des Berges wird nicht die ganze Welt erleuchten, es wird nur die Stadt erleuchten. Aber es kann in der Entfernung von vielleicht Tausenden von Kilometern gesehen werden, aber es wird nicht die Erde erleuchten, denn die Bibel sagt über die neue Welt, dass die Leute von einem Sabbat zum anderen und von einem Neumond zum anderen vor den Herrn nach Zion hinaufkommen werden, hinauf zu der Stadt, um dort anzubeten. Sie werden außerhalb der Stadt sein, nicht die Braut, sondern die Menschen, die in der zweiten Auferstehung hervorkommen, die den Boden bewirtschaften werden, so wie Adam es getan hat und so weiter, und die den Garten pflegen werden. Aber der König und die Königin werden in der Stadt bleiben. Erkläre uns, was es mit dem Engel auf sich hat, der bei jedem Menschen von Geburt an bleibt. Nun, wenn ihr beachtet, nun, dieses ist ziemlich tief. Ich habe es einfach herausgepickt. Ein Teil davon ist mit Schreibmaschine geschrieben und der andere Teil mit einem Bleistift oder einem Füller. Nun, es gibt einen Engel, aber dies ist der Engel des Herrn, der sich um die lagert, welche ihn fürchten, seht ihr? Nun, es ist nicht verheißen, dass die Sünder Engel haben, es sind nur die Erlösten, die Engel haben. Habt ihr das gewusst? Die Engel des Herrn lagern sich um die, die ihn fürchten. Nun, Engel sind Botschafter. Ich möchte, dass ihr das beachtet. Es ist so vollkommen und es wird euch die Vorherbestimmung beweisen, seht ihr? Nun, wenn ein kleines Baby unter dem Herzen der Mutter geformt wird und ihr kleinen Kinder, die ihr diese Dinge versteht, seht, der Herr gab euch eurer Mutter. Sie hat euch unter ihrem Herzen getragen, denn ihr seid ihrem Herzen nahe gewesen. Dann kam eines Tages der Herr herab und hat euch vom Herzen eurer Mutter weggeholt, weg von ihrem Herzen, aber ihr werdet immer in ihrem Herzen sein. Nun, während dieser kleine natürliche Leib in der Mutter geformt wird, gibt es einen geistlichen Leib der Erde, der bereit ist, diesen natürlichen Leib zu empfangen, sobald er geboren wird. Nun, das Baby wird mit lebenden Muskeln geboren, einem schlagenden Herzen, aber der Atem des Lebens ist noch nicht in ihm. Es sind Muskeln, die zucken. Seht ihr? Dann seht, wenn es etwas anderes gegeben hätte, wenn es keinen Geist geben würde, der später da hineinkommen müsste, dann könnte unser Atem uns verlassen und wir würden nicht mehr atmen und dennoch am Leben sein. Aber wenn dieser Leib keinen Sauerstoff durch das Atmen bekommt, durch das Einatmen und Ausatmen unserer Lungen, dann sind wir tot. Nun, wenn die Mutter, das kleine Baby wird vom Herzen der Mutter weg auf die Erde gebracht. Ihr versteht, was ich meine. Es gibt einen Grund, warum ich es in dieser Weise sage. Wenn das kleine Baby hervorkommt, was geschieht dann? Wenn es hervorkommt und nicht anfängt zu schreien, dann wird der Arzt, die Hebamme oder wer auch immer es schlagen oder strecken. Es muss einen Schock bekommen. Und was geschieht? Gebt acht, eine Mutter kann noch so gemein und grausam sein, aber kurz bevor das Baby geboren wird, zeigt sich eine gewisse Lieblichkeit. Habt ihr jemals eine Mutter beobachtet, wenn sie Mutter wird? Da ist etwas Liebliches an ihr. Sie nimmt immer diese Sanftheit an. Das liegt daran, dass dieser kleine Engel, dieser kleine Geist, ein kleiner Botschafter für diese kleine Hütte bereit ist, in die Welt zu kommen. Und dann, wenn dieser kleine Engel in den Leib hineinkommt, das ist ein kleiner Engel von der Erde, ein Geist, der von Gott bestimmt ist, diesen Leib zu übernehmen, dann muss das Baby eine Wahl treffen. Es trifft seine Entscheidung. Wenn dieses stattfindet, dann kommt der Engel des Herrn hier herein, ein geistlicher Leib, der Ewige. Dies ist ein sterbender Geist in einem sterbenden Körper. Nun, man kann nicht gleichzeitig in zwei Körpern sein, aber es können gleichzeitig zwei Naturen in einem sein. Nun, die Natur des Geistes von dem Herrn, wenn du wiedergeboren bist, bist du nicht körperlich geboren, wie das Baby es war, sondern die geistliche Geburt ist zu dir gekommen. Und während diese geistliche Geburt von Gott in deinem Herzen wächst, wächst auch ein himmlischer Körper, um diesen Geist aufzunehmen. Und wenn das Leben diesen Körper verlässt, geht es zu jenem Körper. Wenn der Körper auf die Erde kommt, kommt der Geist hinein, wenn der Geist aus dem Körper herausgeht, dann gibt es einen Körper, der wartet. Denn wir wissen, nachdem diese irdische Hütte abgebrochen wird, haben wir eine, die bereits wartet. Seht ihr? Das ist es, der geistliche Körper der Menschen. Bruder Branham, nun, von diesen gibt es einige hier. Es sieht so aus, als ob es mindestens 10 oder 15 sind. Sie sind alle auf Papier aufgeschrieben, dieselbe Art von Papier, mit Schreibmaschine geschrieben und so weiter. Ich werde versuchen, sie so schnell wie möglich dranzunehmen. Wir können dann gehen, sobald es möglich ist. Lieber Bruder, warum hat Jesus in der Offenbarung die Anbetung durch Johannes nicht angenommen, wenn er doch die Anbetung vor ihm erlaubt hat? Warum hat Jesus keine Anbetung angenommen, als Johannes ihn anbeten wollte? Mein lieber Bruder oder meine liebe Schwester, wer auch immer es war nicht Jesus, der die Anbetung verweigerte. In Offenbarung 22,8 heißt es, dass es der Prophet, der Engel war, der nicht angebetet werden wollte. Als Johannes niederfiel, um den Engel anzubeten, der ihm diese Dinge gezeigt hatte, sagte dieser, siehe zu, tu es nicht, denn ich gehöre zu deinen Brüdern, ich bin einer der Propheten, seht ihr? Ich bin dein Bruder, dein Mitknecht, einer der Propheten, bete Gott an. Es war nicht Jesus, der es nicht annahm, es war der Prophet, der es nicht annehmen wollte. Lieber Bruder Branham, was ist der Unterschied zwischen dem, als Jesus die Jünger anhauchte und sagte, empfangt den Heiligen Geist, und dem, als sie in den Obersaal gehen mussten, um dort zu warten? Es war eine Verheißung, die er ihnen gab, er hauchte seine Verheißung auf sie und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Es war eine Verheißung. Sie gingen in den Obersaal, um auf die Erfüllung der Verheißung zu warten. Genauso ist es, wenn wir euch die Hände auflegen, damit ihr geheilt werdet, dann geht ihr eurem Tagewerk nach und wartet darauf, dass sich die Verheißung erfüllt. Bruder Branham, hat Jesus das körperliche Aussehen mehrmals verändert, als er den Jüngern nach seiner Auferstehung erschienen ist? Hat er sein körperliches Aussehen verändert? Ich weiß es nicht, doch ich glaube, er hat sein Aussehen dort nicht verändert. Was er tat, war, dass er sie daran hinderte, ihn zu sehen oder zu erkennen. So wie jene, welche von Emmaus kamen. Sie gingen den ganzen Tag mit ihm, und es war ihnen verhüllt. Einmal sahen sie einen Mann am Ufer, wo sie gefischt hatten, und er sagte, »Kinder, habt ihr etwas?« Und sie sagten, »Wir haben nichts gefangen und haben die ganze Nacht gearbeitet.« Er sagte, »Werft es auf der anderen Seite aus.« Und sie fingen einen ganzen Haufen Fische und erkannten dann, dass es der Herr war. Ich glaube, es war nicht sein Aussehen, das sich verändert hatte. Ich denke, die Augen der Leute waren einfach verhüllt. Bruder Branham, was ist der Unterschied, sofern es einen gibt, zwischen dem Engel des Herrn und dem Herrn selbst? Der Engel des Herrn ist ein Botschafter von dem Herrn, und der Herr selbst ist diese Person, nicht die Person des Engels, der Engel des Herrn. Ich will es euch zeigen. Irdisch gesprochen ist hier ein Engel des Herrn. Irdisch gesprochen ist hier ein Engel des Herrn. Irdisch gesprochen ist hier der Engel des Herrn. Woher wissen wir dann, dass sie Engel des Herrn sind, wenn sie das Wort des Herrn bringen? Doch wenn sie versuchen, es zu verdrehen, dann ist es nicht vom Herrn, seht ihr? Wenn sie versuchen, es etwas sagen zu lassen, was es nicht sagt, dann gibt es einen übernatürlichen Engel, der vom Herrn herabkommt, ein Botschafter, wie Gabriel und Michael, Wermut und so weiter. Das sind ihre Namen. Bruder Branham, was scheint falsch zu sein in der heutigen Zeit, in der wir leben, in der wir Gläubige sind und der Botschaft und dem Botschafter von heute folgen, wenn man irgendwie nicht so beten kann, wie man es gerne möchte? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Bruder, Schwester, wer immer es gefragt hat, es liegt an den Zuständen der Zeit. Die Erweckung ist vorbei. Die Erweckung hat etwa 15 Jahre angedauert und war zuvor nie länger als etwa 3 Jahre. Ich glaube, sie haben ihre letzte Erweckung bekommen. Und ich glaube, deshalb kann man nicht mehr so beten und im Geist fühlen wie früher. Das liegt daran, dass die Erweckungsfeuer erloschen sind. Bruder Branham, erkläre bitte, wie jemand weiß, ob er seine eigenen Gedanken denkt oder ob der Teufel ihm Gedanken in den Kopf setzt, um ihn falsch denken zu lassen, vor allem, wenn man weiß, dass man sie nicht denken will. Wenn sie im Gegensatz zum Wort sind, dann sind es die Gedanken des Teufels. Wenn sie mit dem Wort übereinstimmen, dann sind es Gottes Gedanken. Wenn es verkehrte Gedanken sind, dann ist es der Teufel. Wenn es gute Gedanken des Wortes sind und von Gott, dann sind es Gottes Gedanken. Wenn der Teufel dir Gedanken über eine bestimmte Sache in den Kopf setzt, wie kann man sie dann überwinden oder loswerden? Nimm genau das Gegenteil davon. Wenn der Teufel dir einredet, dass du, wenn du weißt, dass du ein Christ bist, und er versucht dir einzureden, dass du kein Christ bist, dann nimm einfach das Gegenteil davon und sag, ich bin ein Christ. Solange deine Erfahrung mit Gottes Wort übereinstimmt, sag, ich bin ein Christ. Bei allem anderen gilt das Gleiche. Wenn du dies beantwortest, bitte bete dann für mich, dass ich das überwinde, denn ich bin mir unsicher. Möge Gott dir den Sieg schenken, wer auch immer du bist. Mögen deine Gedanken einfach wieder auf die andere Seite gehen und sagen, ich bin ein Christ, ich bin ein Gläubiger, Satan, du hast keine Macht über mich. Offen gesagt stehe ich gerade jetzt hier und sage das Gleiche, damit ich nicht hier am Pult in Ohnmacht falle, das stimmt. 4 oder 5 Mal bin ich fast auf das Pult gekippt. Das ist die Wahrheit. Gott weiß, dass es stimmt. Wenn jemand merkt, dass er einen Minderwertigkeitskomplex oder irgendeine Art von Komplex hat, wie kann er das überwinden? Könnte dies daher kommen, dass dies in seiner Kindheit verursacht worden ist, weil er ein Einzelkind war? Mach genau das Gegenteil. Wenn du immer deinen Willen durchsetzen willst, dieses kleine Ich, das immer alles auf seine Art haben will, dann ändere dich und gib alles, was du hast, also mach es genau umgekehrt. Wenn du egoistisch bist und alles festhalten willst, dann fang an zu verschenken, was du hast, siehst du? Mach einfach das Gegenteil. Das ist der Weg, alles zu überwinden. durch ein Gegenmittel. Meine alte Mutter aus den Südstaaten hat immer gesagt, das Haar von dem Rücken des Hundes hilft, wenn man gebissen wurde. Und das gilt auch in dieser Hinsicht. Bruder Branham, an welcher, bitte verzeiht mir, es heißt, an welchen Aktivitäten sollten wir unsere Kinder im Vorschulalter teilhaben lassen? Und wie sollten wir ihnen bei der Auswahl ihrer Freunde helfen? Haltet sie so lange wie möglich in christlicher Gesellschaft. Wenn es ein Mädchen ist, dann lasst sie mit christlichen Mädchen zusammen sein. Bei christlichen Jungen ist es umgekehrt. Wenn sie alt genug ist, um mit einem Jungen zu gehen, achtet darauf, dass sie mit dem richtigen Jungen zusammen ist. Ratet ihr von jedem anderen Jungen ab oder beim Jungen von einem Mädchen. Wenn sie mit einem Ungläubigen geht, dann versucht sie zu ermutigen, mit einem Gläubigen zu gehen und umgekehrt. Macht euer Heim gemütlich. Macht euer Heim zu einem Platz, wo eure Tochter oder euer Sohn sich nicht schämen, ihre Freunde zu ihrem Vater und ihrer Mutter nach Hause mitzubringen, und macht euer Zuhause so glücklich, dass sie dort gerne bleiben wollen. Oh, meine Güte, hier sind 7 hintereinander. Ich werde nur noch ein paar Minuten weitermachen. Bruder Branham, hast du kürzlich Aussagen darüber gemacht, dass das Gemeindezeitalter von Laodicea beendet ist? Nein, ich habe nie gesagt, dass es beendet ist. Wenn ich es tat, dann habt ihr es missverstanden oder ich habe es verkehrt gesagt. Dies ist das letzte Gemeindezeitalter. Laodicea ist das Ende der Gemeindezeitalter. Es ist nicht beendet. Wenn es endet, dann ist die Gemeinde hinweg. Solange die Gemeinde hier ist, ist es also nicht beendet. Seht ihr? Das Gemeindezeitalter endet und hat sich verdunkelt. Die Braut ist gerufen. Sind wir bereits in die Trübsalzeit eingetreten? Nein, 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 ihr habt. Ich wünschte, ich könnte mehr Zeit dafür haben. Seht ihr? Wenn die Braut von der Gemeinde genommen wird, dann wird das Gemeindezeitalter enden. Laodicea geht ins Chaos hinein, die Braut geht in die Herrlichkeit. Und die Trübsalzeit setzt ein für die schlafende Jungfrau 3,5 Jahre lang, während Israel seine Prophezeiung erhält. Dann beginnt die Trübsal für Israel und dann kommt die Schlacht von Harmagedon, die alles zerstört. Und dann kommt die Braut mit dem Bräutigam für 1000 Jahre zurück, das 1000-jährige Reich. Danach kommt das Gericht am weißen Thron. Danach kommen der neue Himmel und die neue Erde und die neue Stadt kommt von Gott aus dem Himmel herab. Ewigkeit und Zeit verschmelzen miteinander. Der Heilige Geist hat dir gesagt, dass die Posaunen nichts mit der Braut zu tun haben. Haben die 7 Schalen überhaupt irgendetwas mit uns zu tun? Ich werde warten und sehen, ob der Heilige Geist es in der Weise offenbart. Ich weiß es noch nicht. Wird der Prophet aus Maleachi 4 derjenige sein, der den Überrest aus den Heiden aus Offenbarung 7,9 herausruft, obwohl sie durch die Trübsalzeit gehen? Nein, nein. In Offenbarung 7 sah er die 144.000 Versiegelten und danach sah er die große Schar hervorkommen, zurückkommen, die niemand zählen konnte. Dies war die Braut. Maleachi 4 wird erfüllt sein und die Braut hinaufgenommen werden und dann werden Elia und Elisa auf die Erde zurückkehren. Die Gemeinde wird durch die Trübsalzeit gehen, aber Elia und Elisa werden nichts mit der schlafenden Jungfrau zu tun haben, denn diese gehört zu den Heiden. Sie werden nur zu den Juden gesandt. Sind die 7 Donner, die ja 7 Geheimnisse sind, schon offenbart worden? Wurden sie in den 7 Siegeln offenbart, sind uns aber bis jetzt noch nicht als die Donner bekannt? Nein, sie wurden in den 7 Siegeln offenbart. Darum ging es bei den Donnern. Sie sollten offenbaren, die 7 Donner ließen ihre Stimmen ertönen und niemand konnte erkennen, was es war. Johannes wusste, was es war, aber es war ihm verboten, es aufzuschreiben. Er sagte, aber der 7. Engel, in den Tagen seiner Stimme werden die 7 Geheimnisse der 7 Donner offenbart. Und der 7. Engel ist ein Botschafter des 7. Gemeindezeitalters. Seht ihr? Glaubst du, dass sich die kleine lebende Braut irgendwann einmal irgendwo versammeln und alles gemeinsam haben wird, so wie damals die erste Braut vielleicht kurz vor dem Kommen des Herrn Jesus in den Wolken? Sie haben mich gefragt, ob ich das glaube. Ich kann es nicht mit der Schrift beweisen, aber vielleicht wird eine Zeit kommen, vielleicht, ich weiß es nicht. Wenn es so wäre, würde es ein Zeichen dafür sein, dass er nahe ist, denn er sagte, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wie in dem Buch, das ich über Romeo und Julia gelesen habe, er kommt und nimmt seine Braut in der Nacht hinweg. Sie wird in einem Moment hinweggenommen, in einem Augenblick. Seht ihr? Und es ist sehr zweifelhaft, ob es so sein wird, denn die Bibel sagt, es werden zwei in einem Bett sein, ich werde einen nehmen und den anderen zurücklassen. Zwei werden auf einem Feld sein, und ich werde einen nehmen und den anderen zurücklassen. Seht ihr? Überall auf der Welt. Sie werden nicht an einem Ort versammelt sein, um Dinge gemeinsam zu haben. Aber kleine Gruppen von ihnen werden überall auf der Erde verstreut sein. Ich glaube, wenn der Herr es vielleicht erlaubt, ist dies hier eine kleine Gruppe von ihr. Vielleicht eine weitere kleine Gruppe in Asien, eine in Deutschland, eine irgendwo anders. Als ich neulich eine Vision von der Braut sah, war sie aus der ganzen Welt zusammengesetzt, seht ihr? Die Braut wird also nicht aus einem Ort gesammelt werden, sondern aus der ganzen Welt. Und das stimmt genau mit dem Wort überein, und das Wort ist niemals verkehrt gewesen. Und bis heute ist auch die Vision nie verkehrt gewesen, weil sie mit dem Wort übereinstimmt. Wird jemand, der in dieser Stunde eine wahre und echte Taufe mit dem Heiligen Geist hat, nicht in der Entrückung der Braut sein? Kannst du das erklären? Sag uns, was wir für dich tun können, um dir die Last zu erleichtern. Nun, ist das nicht nett, seht ihr? Nein, es gibt nichts, was ihr im Moment tun könnt. Ja, echte Gläubige, die im Heiligen Geist getauft sind, werden in der Braut sein. Natürlich sind sie auserwählt und herausgerufen. Die schlafende Jungfrau hatte kein Öl. Diejenigen, die Öl hatten, gingen hinein. Aber die... Was können wir tun, um die Last zu erleichtern? Ja, Bruder, Schwester, wer immer das hier schreibt, betet für mich. Das ist das Beste, was man tun kann. Ich danke euch. Ich brauche kein Geld. Es kommt genug rein, so dass ich versorgt bin. Ich danke dem Herrn dafür. Ich brauche keine Kleidung. Die Kleidung, die ich trage, bekomme ich meistens von den Leuten. Meine Freunde und andere Leute geben mir Kleidung. Ich bekomme genug Geld, um meine Familie zu ernähren. Das ist alles, was wir brauchen. Und ihr könnt natürlich für mich beten, denn ich brauche dringend geistliche Hilfe. Es hat den Anschein, dass wir Prediger wenig oder gar keine Last zum Beten, Predigen, Fasten oder für verlorene Seelen haben, die vielleicht noch irgendwo da draußen in der Welt sind. Würdest du uns bitte sagen, was wir an diesem Zustand ändern können? Vielen Dank dafür, Bruder Branham. Das muss ein Prediger sein. Er hat keinen Namen angegeben. Bruder, ich musste sie beantworten, als ich müde und erschöpft war und mich nicht so gut fühlte, also vertraue ich darauf, dass dies die Fragen beantwortet. Ich danke dir sehr und ich habe vergessen, was ich ihm antworten wollte. Warum haben wir Prediger keine Last für verlorene Seelen? Ich glaube, dass es ein Mangel an Erweckung ist. Ich glaube, wir sollten trotzdem versuchen, zu Gott zu beten, dass er uns die Liebe zu den verlorenen Seelen gibt, bis Jesus kommt. Bruder Branham, glaubst du, dass jeder, der den Heiligen Geist hat, in Zungen redet? Nein. Ich weiß, dass du sagst, dass das Reden in Zungen kein Beweis für den Heiligen Geist ist. Bitte erkläre 1. Korinther 12, 30. Würdest du 1. Korinther 12, 30 aufschlagen? Ich denke, reden alle in Zungen oder so ähnlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde versuchen, noch eine Frage dranzunehmen, während sie es aufschlagen. Bruder Branham, würdest du bitte Hiob 14, 21 erklären? Ja, Hiob 14 lautet, wenn ein Mensch stirbt, wird er dann wieder leben. Oh, wenn ein Mensch stirbt. Hiob spricht von der Auferstehung. Ich glaube, das hatte ich neulich schon, oder? Oder war das drüben in Charlies Haus? Frau Cox war irgendwo da. Hiob hat die Blumen gesehen, wie sie sterben und wieder leben, aber er ging in die Erde und konnte nicht zurückkommen. Und dann wurde ihm erklärt, dass etwas gesündigt hatte. Er wollte einen Vermittler zwischen ihm und Gott, und dann sah er das Kommen des Herrn. Wie heißt es, Bruder? Ich glaube, das war in 1. Korinther 12, 30. Ja. Reden alle in Zungen? Das war es, was ich dachte, aber ich war mir nicht sicher, weil ich so müde bin. Aber nein, es reden nicht alle in Zungen, nicht alle legen sie aus, nicht alle tun das. Und im nächsten Kapitel heißt es, wenn ich mit Menschen und Engelzungen rede und keine Liebe habe, bin ich nichts. Seht ihr? Paulus sagt ihnen mit anderen Worten, reden alle in Zungen? Nein, natürlich nicht. Prophezeien alle? Nein. Aber strebt ernsthaft nach den besten Gaben, und doch zeige ich euch einen noch vortrefflicheren Weg. Seht ihr? Nicht alle reden in Zungen. Wirst du vor deiner Abreise noch einen Gottesdienst mit der Unterscheidungsgabe haben? Wenn nicht, ist es möglich, ein persönliches Gespräch zu bekommen? Ich vertraue darauf, dass du ein solches hattest. Jetzt habe ich nicht mehr allzu viele. Ich werde versuchen, sie durchzunehmen, wenn ich kann. Ich erinnere mich, wie du von dem traurigen Anblick eines Adlers erzählt hast, der in einem Käfig mit den Flügeln schlug und darum kämpfte, herauszukommen. Ich habe eine liebe Mutter in dieser Situation. Ihr ist es seit 3 Jahren nicht erlaubt, ihre 3 verheirateten Kinder nach Hause kommen zu lassen, weil sie sich nicht der Lehre ihres Vaters unterwerfen wollen. Er ist ein denominationeller Prediger. Mutter will diese Endzeitbotschaft hören, und ich schaffe es nicht einmal, ihr einen Brief zukommen zu lassen. Inwieweit muss sie sich unterordnen? Kann ich irgendetwas tun, außer zu beten? Das wäre das Einzige, was ich wüsste. Ihr Mann, der ein Prediger ist, lässt nicht zu, dass sie das Wort hört. Sie möchte es hören, aber er erlaubt ihr nicht, es zu hören. Bete einfach für sie. Ich glaube natürlich, dass die Frau gerettet ist. Bruder Brenner, ist es möglich, dass ein Mensch verloren geht und in der Hölle landet, wenn er das Licht des Wortes ablehnt, obwohl er eine echte Erfahrung der Rechtfertigung und Heiligung hat? Jawohl, das stimmt ganz genau. Wenn du den Ausdruck verwendest, dass wir, wenn wir dem Wort nicht glauben, ewig von Christus getrennt sein werden, meinst du damit, dass die törichte Jungfrau ewig leben wird, aber dass sie von dem neuen Jerusalem getrennt sein wird, wo Christus mit der Braut wohnen wird? Hier sind solche, die den Heiligen Geist nicht haben, die nicht wiedergeboren sind, wie die Schrift davon spricht, wiedergeboren zu sein. Wenn die natürliche Geburt Wasser, Blut und Geist erfordert, sind da nicht auch für die geistliche Geburt alle 3 Stufen der Gnade erforderlich, bevor die Person wirklich wiedergeboren ist? Ganz genau, dies habe ich heute Morgen schon erklärt. Ihr müsst alle Stufen durchlaufen. Ihr seid vom Geist gezeugt, so wie ein Baby im Mutterleib gezeugt wird, aber noch nicht geboren, bis ihr den Heiligen Geist empfangt. Das ist richtig. Dann seid ihr geboren. Ihr seid noch nicht bekehrt, ihr befindet euch bis dahin noch auf dem Weg der Bekehrung. Deshalb konnten all diese großen Geheimnisse nicht an Luther gegeben werden, auch nicht an Wesley und auch nicht an das Zeitalter, das gerade zu Ende gegangen ist, das Pfingstzeitalter. Warum? Es war nicht an der Zeit. Sie waren gezeugt worden. Die Person von Christus, er selbst, der Menschensohn, versteht ihr das? Offenbart sich jetzt in menschlichem Fleisch. Das konnte nicht vorher geschehen. Wenn das 1000-jährige Reich beginnt, wie werden die Ungläubigen dann von der Erde hinweggenommen werden? Die Ungläubigen werden in der Trübsalzeit untergehen, zusammen mit der schlafenden Jungfrau und all den anderen, Ungläubige und schlafende Jungfrau und dem Überrest Israels, der herausgeführt werden soll. Bruder Brenham, wenn mich jemand ärgert oder wenn mir jemand auf die Füße tritt, das könnte eine gute Frage sein, auf die Füße tritt, wie das Sprichwort es sagt, dann werde ich wütend. Wie kann ich diese Sache überwinden? Ich weiß, dass der Herr es tun muss, aber was kann ich in meinem Herzen tun? Ich will diese Sache nicht. Besänftige deine Wut mit Gebet, dann erst triff deine Entscheidung. Ich glaube nicht, dass es viele Menschen in diesem Gebäude gibt, die mehr Jähzorn hatten als ich damals. Oh, ich hatte ständig geschwollene Lippen und ich musste viele Mahlzeiten mit einem Strohhalm einnehmen. Meine Mutter war, wie ihr wisst, eine Halbindianerin und mein Vater ein Ire, und zwar ein Kentucky-Ire. Beide hatten genügend Zorn, um es mit einer Kreissäge aufzunehmen. Die ganze Zeit waren meine Lippen geschwollen. Ich war ohnehin schon klein, sie hoben mich einfach hoch und schlugen mich nieder. Dann bin ich wieder aufgestanden und sie haben mich wieder zu Boden geworfen, bis ich einfach nicht mehr aufstehen konnte. So war es immer. Und wenn ich wieder aufstehen konnte, stand ich wieder da, dann schlugen sie mich wieder nieder. So war es also bei mir. Ich dachte, niemals könnte ich ein Christ sein. Aber als der Heilige Geist in mein Leben kam, war alles vorbei. Nie wieder. Einmal war da eine Frau, ich ging dorthin, um den Strom abzuschalten. Und damals hatte ich noch Haare auf dem Kopf. Sie sagte, du kleiner, krausköpfiger Idiot. Ich sagte ihr, Frau, Sie sollten nicht so fluchen. Haben Sie denn keine Ehrfurcht vor Gott? Sie sagte, du kleiner, krausköpfiger Idiot, wenn ich jemanden bräuchte, der mit mir über solche Dinge redet, würde ich mir nicht so einen Schwachkopf wie dich suchen. Puh! Dann bezeichnete sie mich mit einem schlimmen Schimpfwort. Oh, wenn das ein Jahr früher gewesen wäre. Ich habe immer gesagt, ein Mann, der eine Frau schlägt, ist nicht Manns genug, um einen Mann zu schlagen. Aber vielleicht hätte ich das damals gebrochen, als sie meine Mutter derart beleidigte. Aber wisst ihr was? Es hat mich nicht im geringsten berührt. Ich sagte, ich werde für sie beten. Ich wusste in dem Moment, dass etwas mit mir passiert war. Jawohl, oh Mann! Ihr kennt die schlimmen Dinge, die ich als Kind getan habe, wie ich gekämpft habe. Beinahe habe ich 5 Menschen auf einmal getötet. Ich nahm ein Gewehr, das mit 16 Schüssen geladen war, und als die Jungs mich verprügelten, weil ich ein Kentuckianer war, aus keinem anderen Grund, ich konnte nicht einmal meinen Kopf hochhalten. Der eine hielt mich mit den Händen fest, während der andere mit einem Stein in der Hand dastand und mir ins Gesicht schlug, bis ich fast leblos war. Und ich hatte doch überhaupt nichts. Sie nannten mich Kentucky-Indianerkerl, weil meine Mutter, als sie jung war, wirklich wie eine Indianerin aussah. Ich habe mir vor kurzem ein Bild von ihr angesehen. Und sie wussten, dass sie eine Halbindianerin war. Und weil ich aus Kentucky war und sie eine Indianerfrau, nannten sie mich einen Indianerkerl, einen Kentucky-Indianerkerl. Und ich hatte doch überhaupt nichts damit zu tun. Ich konnte nichts dafür, dass ich in Kentucky geboren wurde. Ich ging dort zur Schule und hatte keine Kleidung und meine Haare hingen mir in den Nacken. Mama nahm Papas alte Jacke, die er bei seiner Hochzeit getragen hatte, schnitt sie zurecht und machte mir eine Hose, die ich bei meinem ersten Schulbesuch anhatte. Sie zog mir ein paar weiße Strümpfe und ein paar Tennisschuhe an. Und sie sagten, du siehst aus wie ein komischer Kentuckianer. Und so ging das meine ganze Schulzeit lang. Und ein paar Jungs, nur weil ich mit einem Mädchen die Straße entlang ging und ihre Bücher getragen habe, sie wollten nicht, dass ich das tue, und sie passten mich dort unten ab und schlugen mich, bis ich praktisch bewusstlos war. Ich versprach ihnen, wenn sie mich nur gehen lassen würden, würde ich sofort nach Hause gehen. Also ließen sie mich los, traten mich 4 oder 5 Mal, schlugen mich nieder und zerkratzten mir das Gesicht. Und so ging ich nach Hause durch das Ginsterfeld. Ich hatte ein kleines 22er Winchester-Gewehr über der Tür liegen. Ich griff nach oben und holte das Gewehr voller Kugeln, ging durch das Robiniendickicht und versteckte mich am Straßenrand, bis die 5 oder 6 Jungs dort vorbeikamen. Ich wartete einfach, bis sie kamen, und als sie dort vorbeikamen, sagten sie, dieser Kentuckianer wird von jetzt an wissen, wo es lang geht, und so weiter und so fort. Ich trat vor und hatte den Hahn des Gewehrs nach hinten gespannt. Ich sagte, nun, wer von euch will zuerst sterben, damit er nicht den anderen dabei zuschaut? Sie fingen an zu kreischen. Ich sagte, schreit nicht, denn ihr werdet alle sterben, einer nach dem anderen. Und ich meinte es ernst. Und dann fingen sie wieder an zu kreischen. Ich drückte ab und klick. Das Gewehr klickte nur. Ich legte eine weitere Patrone hinein. Es klickte wieder nur, die nächste Kugel, und es klickte nur. Und ich ließ 16 Kugeln auf den Boden fallen. Jede von ihnen klickte nur. Die Jungs rannten und schrien und liefen über den Hügel und so weiter. Und nachdem sie weg waren, stand ich da. Ich war so wütend, dass ich nicht geweint habe, sondern lachte wie ein Idiot und mir liefen die Tränen aus den Augen. Das nenne ich Jähzorn. Wenn Gott nicht gewesen wäre, wäre ich ein Mörder geworden. Ich hob die Patronen auf und legte sie wieder in das Gewehr und peng, peng, sie schossen so gut wie sonst auch. Das nenne ich Gnade. Wo befinden sich die törichten Jungfrauen während dem 1000-jährigen Reich? Im tausendjährigen Reich sind sie im Grab. Die übrigen Toten lebten nicht für 1000 Jahre. Wird es einen Ort geben oder gibt es jetzt einen Ort für die Braut, an dem sie sich versammelt, um zu leben, wie damals, als Mose die Kinder Israels führte? Ich werde dir diese Frage beantworten. Es wurde mir gerade offenbart. Ich werde dir die Wahrheit sagen. Jawohl, es gibt einen Ort, an dem sich die ganze Braut versammeln soll. Wollt ihr wissen, wo der ist? In Christus. Richtig. Versammelt euch einfach dort, wir sind alle zusammen. Warum reden wir so viel über die Kleidung der Frauen? Oh, hier kriege ich es aber ab, nicht wahr? Über die Kleidung der Frauen und das Schneiden der Haare und sagen nichts über die Haare des Mannes oder die Art, wie er sich kleidet. Nun, Schwester, in einem Punkt muss ich dir zustimmen. Zunächst einmal sagt die Bibel, dass ein Mann kein langes Haar haben soll. Und wenn er langes Haar hätte, würde ich ihm das genauso sagen wie dir. Er handelt verkehrt. Aber die meisten Männer, viele von ihnen sind wie ich und haben überhaupt keins. Aber die meisten Männer schneiden sich das Haar ab und sehen wie Männer aus. Und wenn sie es nicht täten, würde ihnen gesagt werden, dass sie ihr Haar nicht wie eine Frau lang wachsen lassen sollen. All das werdet ihr in den Gelübden zur Ehe und Scheidung und diesen Dingen hören, wenn wir darüber predigen. Das große Thema über die Kleidung einer Frau. Nun, der Körper eines Mannes ist keine solche Versuchung wie der einer Frau. Nun, ein Mann ist groß, hat haarige Beine, ist x-beinig, dickbäuchig und so weiter. Er sieht einfach schrecklich aus und es gibt nichts an ihm, was zur Versuchung taugt. Und ich finde, es sieht am ekelhaftesten aus, wenn diese Männer, ob jung oder alt, mit diesen Bikinis die Straße hinuntergehen, was auch immer das sein mag, ihr wisst schon. Ich glaube, das ist der schmutzigste Anblick, den ich je gesehen habe. Ja, das stimmt. Ich denke, ein Mann, der so etwas tut, weiß nicht, auf welche Seite der Rasse er hingehört. Seht ihr, das stimmt. Und wisst ihr was? Ich habe erst vor ein paar Monaten gehört, dass die amerikanische Armee solche Kleidung tragen wird. Jawohl. Nächstes oder übernächstes Jahr wird die Armee in kurzen Hosen erscheinen. Wie groß ist der Haufen von Weichlingen, den wir haben werden? Gott hat den Mann geschaffen, damit er wie ein Mann aussieht, sich wie ein Mann verhält und sich wie ein Mann kleidet. Er hat ebenso die Frau geschaffen, damit sie sich wie eine Frau kleidet, sich wie eine Frau verhält und wie eine Frau ist. Wenn eine Frau wirklich dünnes Haar hat und so eine Ratte oder wie auch immer man das nennt, tragen will, finde ich das, meine Frau trägt so etwas. Sie sagt, ihr Haar ist dünn und sie hat so ein Ding, das sieht aus wie ein großer dicker Keks und sie wickelt ihr Haar darum und steckt die Nadeln hinein. Was mich betrifft, macht das nichts aus, solange deine Haare lang sind. Ein Prediger sagte, seine Frau fühle sich verurteilt, weil sie eine Tönung in ihrem Haar hat. Auf Nachfrage erfuhr ich, dass damit eine Färbung oder eine Farbe in ihrem Haar gemeint ist. Ich kann nicht sagen, dass das falsch ist. Ich weiß nichts darüber. Wenn sie langes Haar hat, ist das alles, was ich dazu sagen kann. Heute Morgen sprach diese Person davon, das Haar abzunehmen und es wieder aufzusetzen. Nun, das hat auch etwas mit einem Haarschnitt zu tun, seht ihr? Wenn ein Mann keine Haare hat und seine Frau, ich habe Frauen sagen hören, nun, wenn ich John nur dazu bringen könnte, ich denke, er würde besser aussehen, wenn er ein Haarteil tragen würde. Was denkst du darüber, Bruder Brenham? Ist es verkehrt, wenn er das tut? Nein, es ist nicht verkehrt, überhaupt nicht. Wenn er es tragen möchte, ist das in Ordnung. Genauso wie das Tragen von falschen Zähnen oder was es auch sein mag. Übrigens, ich habe selbst 3 falsche Zähne. Ich wünschte, ich hätte sie nicht. Sie sind an einem Draht befestigt. Das beeinträchtigt immer meine Stimme, schneidet in meine Zunge und so weiter, aber ich muss sie zum Essen haben. Wenn ich in Übersee bin, in diesen Versammlungen im Freien, trage ich ein Haarteil. Nicht wegen des Aussehens, denn ihr wisst, dass ich hier stehen würde, wenn ich kein Haar auf dem Kopf hätte oder was auch immer, das würde mir nichts ausmachen. Ich bin hier, um Jesus Christus zu repräsentieren. Aber wenn ich da draußen stehe, etwa nach dem ersten Abend in einem dieser Tropenstürme, ist mein Hals am nächsten Abend so entzündet, dass ich nicht mehr hinausgehen kann. Deswegen, wenn es etwas ist, was ich tun möchte und ich mich auch danach fühle, dann würde ich es tun, jawohl. Es gibt nichts, was dagegen spricht, Schwester, dass du eine Ratte oder ein Haarteil oder irgendetwas anderes in deinem... Das ist völlig in Ordnung, aber lass dein Haar lang bleiben. Und Mann, du schneidest deins ab. Was du hast, lass es geschnitten sein. Seht ihr? Dann ist das geklärt. Und Frau, ziehe dich wie eine Frau an, und Mann, ziehe dich wie ein Mann an. Versuche nicht, ein Weichling zu sein und Frauenkleider zu tragen. Und Frauen, versucht nicht, männlich zu sein und Männerkleidung zu tragen, denn Gott will nicht, dass ihr das tut, die Bibel verurteilt das. Aber nun, was das Tragen eines Haarteils angeht, nun, was ist so eine Ratte? Habe ich mich vorhin vertan oder heißt das eine Maus? Das ist etwas, das sich eine Frau ins Haar steckt, damit es besser aussieht. Egal was es ist nichts Verkehrtes daran. Macht nur weiter, es ist in Ordnung. Bruder Brenham, eine Schwester ist über 800 Meilen zum Tabernakel gefahren und hat gesagt, sie glaubt, dass du der fleischgewordene Jesus Christus seist. Bitte sprich darüber. Sie war sehr bedacht darauf, es anderen zu erzählen, was sie denkt. Nun, natürlich hat sich die Schwester geirrt. Ich bin nicht Jesus Christus, ich bin sein Diener. Das haben wir so oft erklärt. Oh, ich habe es fast geschafft. Betet für mich, nur noch etwas länger. Bruder Brenham, wollt ihr noch die übrigen hören, so schnell es nur geht? Bruder Brenham, einmal hatte ich das Gefühl, dass Gott mir eine Verheißung wie bei Sarah gegeben hat. Es gab eine Frage, aber die Verheißung kam danach. War die Verheißung von Gott? Ich wusste, dass es bei Sarah so war, aber ich habe das Gefühl, dass die Zeit so kurz ist. Wir lieben deinen Dienst und den, der dich dazu berufen hat. Das ist doch lieblich, nicht wahr? Wir lieben deinen Dienst und den, der dich dazu berufen hat, und deshalb lieben wir dich. Oh, sie haben mit ihrem Namen unterschrieben. Vielen Dank, Schwester und Bruder. Eine Frage, ja. In Ordnung. Nun, denk nur, Gott hat dir die Verheißung gegeben, und es ist wie bei Sarah geschehen. Gewiss, er ist derselbe Gott. Er antwortet auf die gleiche Weise. Glaube nichts anderes, als dass es von Gott war. Bruder Brenham, ich würde dir gerne einige Fragen über die Bibel stellen. Bitte erkläre Markus, diese hatte ich schon, Markus 16. Diese hatten wir neulich, ich erinnere mich. Mal sehen. Lieber Bruder Brenham, bitte erkläre Matthäus Kapitel 22, Vers, diese hatten wir schon. Seht ihr? Erinnert ihr euch daran? Ich zeige es euch. Seht, hier ist es, 22. Wie kam dieser Gast beim Hochzeitsmahl herein, der kein Hochzeitsgewand anhatte? Erinnert ihr euch, dass ich einen kleinen Scherz gemacht habe? Ich sagte, der denominationelle Bruder, der durch das Fenster kam und nicht durch die Tür. Die Tür ist das Wort. Du sagtest, dass Kain von dem Schlangensamen war. Warum hat Eva dann gesagt, ich habe einen Sohn vom Herrn empfangen? Diese habe ich heute Morgen versucht zu finden. Ich habe die Bibelstellen dafür hier aufgeschrieben. Vielleicht werde ich es noch ein wenig begründen, ich hoffe es. Bruder Brenham, mein Mann, der katholisch erzogen wurde, möchte in unserer Anbetung auf seine Art beten. Diese hatte ich schon. Erinnert ihr euch? Oh, ich nehme diese jetzt von hier. Diese hatte ich schon. Bruder Brenham, ich habe daran Interesse, dass meine Schwester aus einer Deno... Diese hatte ich schon. Eine Dame hatte eine katholische Schwester. Bruder Brenham, in 2. Timotheus 4, was ist die Gabe, die gegeben wurde durch... Diese hatte ich bereits. Wie viele erinnern sich daran? Ich habe einige hiervon durcheinandergebracht, seht ihr? Ist es uns erlaubt, jede Art von... Das geht um Geburtenkontrolle. Darüber möchte ich mit euch lieber persönlich sprechen, wie ich heute Morgen schon sagte. Als erstes, sind die 5 törichten Jungfrauen gerettet, während der... Das hatte ich schon. Ich bin wieder hier drin. Einen Augenblick, habt Geduld mit mir. Nachdem man den Weg kennengelernt hat, zumindest den Weg der Buße und der Heiligung, ich hatte das bereits, erinnert ihr euch daran? Und dann wieder davon abfällt, diese hatte ich auch schon. Ich habe das irgendwie vermischt. Ich muss sie einfach so nehmen wie... Bruder Brenham, was ist die Bedeutung von Matthäus 24, 28? Wo das Aas ist, da sammeln sich die Adler. Erinnert ihr euch, dass ich es schon erklärt habe? Seht ihr, ich hatte das. Vielleicht bin ich mit ihnen fertig geworden. Preis dem Herrn. Ist es an der Zeit, dass die Braut wegen der Entrückung bei dir sein muss? Ich hatte das bereits. Ich weiß, dass ich diese schon hatte, denn sie war am unteren Rand markiert. Ich kann mich daran erinnern. Nun, gelobt sei der Herr, wir kommen jetzt zum Ende hin. Mal sehen. Da Apostelgeschichte 2,38 die einzig richtige Art und Weise ist, sich taufen zu lassen, was ist dann mit der Menge? Das hatte ich schon. Sie wussten es zu ihrer Zeit nicht. Es wurde erst jetzt offenbart. Nachdem man weiß, was man tun soll, wer weiß, was richtig ist und es nicht tut, für den ist es Sünde. Bruder Branham, ist es verkehrt, Tabak anzubauen und damit zu arbeiten? Ich glaube nicht, dass ich diese schon hatte. Also, ich bin gegen Tabak. Ich bin dagegen, Tabak zu konsumieren. Jeder wiedergeborene Christ ist dagegen. Das ist einfach so, weil es verkehrt ist. Wir wissen, dass sogar die medizinische Wissenschaft sagt, dass die meisten Kehlkopf- und Lungenkrebsfälle durch Tabak verursacht werden. Man sagt, raucht Zigaretten mit Filter. Also, ihr Männer und Frauen, die ihr raucht, damit werdet ihr nur getäuscht, denn man kann kein... Nun, das Einzige, was sie bewirken, wenn ihr Filterzigaretten kauft, müsst ihr mehr davon kaufen, denn sie lassen nur einen bestimmten Anteil des Rauches durch. Denn jeder wird euch sagen, ich habe diesen Vortrag letztes Jahr gehört, als ich auf der Weltausstellung in Washington war und Ärzte aus der ganzen Welt haben es dort erklärt. Sie sagten, dass man keinen Rauch ohne Teer haben kann. Und wenn man Rauch hat, hat man Teer. Und sie sagten, lasst euch nicht von gefilterten Zigaretten täuschen, denn wenn ihr eine von diesen raucht, um euer Verlangen nach Zigaretten zu stillen, werdet ihr zwei oder drei von den anderen rauchen. Das ist nur ein öffentlicher Gag, ein Werbegag in Radio und Fernsehen. Aber in der Tabakindustrie zu arbeiten oder Tabak anzubauen, nun, ihr Kentucky-Brüder, die ihr Tabak anbaut, nun, lasst mich eine Sache sagen. Wenn es euch verurteilt, es zu tun, dann tut es nicht. Denn ich würde nichts herstellen wollen, von dem ich weiß, dass es jemand anderen in den Tod treibt. Es ist verkehrt, einem Nachbarn ein alkoholisches Getränk zu geben, dann ist es auch verkehrt, ein alkoholisches Getränk herzustellen. Aber lasst mich jetzt etwas anderes sagen. Nun, soweit es den Anbau betrifft, Tabak, ihr wisst, Nikotin wird auch in der Medizin verwendet. Und wusstet ihr, dass man aus Mais Whisky und aus Weizen und Gerste Whisky herstellt? Stimmt das? Ja, genau. Seht ihr, ihr wisst nicht, wofür es verwendet wird. Aber wir bauen Mais an und man kann denken, wenn man Mais anbaut, dass daraus Cornflakes und Nahrung für die Menschen gemacht wird, Maisbrot und so weiter. Aber sie machen auch Rauschgetränke daraus, sodass man nicht weiß, was man tun soll. Ihr habt einen Liliengarten. Wisst ihr, was man mit Lilien macht? Sie machen Opium daraus. Wisst ihr, was sie mit Salat machen? Sie machen das Gleiche. Opium ist auch in Salat enthalten. Habt ihr schon mal ein paar Salatblätter gegessen und gemerkt, wie ruhig ihr euch für eine Weile fühlt? Das liegt an dem Opium darin. Wusstet ihr, dass es auch in Zwiebeln enthalten ist? Sicherlich. Deswegen seht ihr, dass es davon abhängt, was man damit macht. Aber lass mich dir das sagen, als christlicher Bruder zu einem christlichen Bruder. Wenn du eine Tabakpflanzung hast, dann verkaufe sie an jemand anderen und ergreife die Möglichkeit des Maisanbaus. Ich glaube, es wäre besser, denn was sie da anbauen, wird ohne Zweifel... Mein Ehemann war mit einer Alkoholikerin und Ehebrecherin verheiratet. Das hatte ich bereits. Ich habe euch gesagt, wo das herkommt. Es kommt von weit weg von hier. Ich hatte die Frage schon. Und jetzt mal sehen... Die Frau aus Offenbarung 12. Das hatte ich schon. Ja, ich hatte diesen Stapel Fragen bereits. Mal sehen. Das ist erledigt. Diese hatte ich schon. Es geht um Offenbarung 12, wer sie war. Mal sehen. Bruder Branham, wir haben zwei Kinder, die in eine Gemeinde gehen, welche von einer Predigerin geleitet wird. Wir wissen, dass sie außerhalb des Wortes ist. Unsere Kinder befinden sich unter diesem starken Einfluss. Wie sollen wir ihnen sagen, dass das ein Fehler ist? Ich habe es euch bereits gesagt. Ich habe das beantwortet. Geht sachte damit um. Was würdet ihr sagen, wenn ich weiß, dass diese Person hier sitzt. Was sagt ihr dazu, dass ich glaube zu wissen, wer die Frau ist und es euch sagen kann? Wird die Herrschaft des tausendjährigen Reiches 1000 Jahre lang sein oder einfach nur eine bestimmte Zeit? Ich hatte dies schon heute Morgen. Seht ihr, Es sind 1000 Jahre. In Ordnung. Bruder Branham, das Problem von dem, ja, das hatte ich, der Weizen und die Spreu, ihr erinnert euch daran, dass wir das hatten. Ich glaube, wir werden jetzt gleich fertig. Ich habe vielleicht einen Stapel von diesen wieder zurückgelegt. Mal sehen, dieselbe Sache. Bruder Branham, ich bin eine Mutter von 6 wunderbaren Kindern und mein Ehemann möchte, dass ich für eine Weile arbeiten gehe, um finanziell auszuhelfen. Soll ich das tun? Außerdem möchte ich, dass für mich gebetet wird, damit Gott mir solchen Glauben schenkt, wie Abraham und Daniel und die Hebräerkinder ihn hatten. Sollte ein Christ Tabak anpflanzen? Das habe ich gerade beantwortet. Bruder Branham, ist es verkehrt, wenn sich eine Frau die Beine rasiert? Habe ich das richtig verstanden? Steht das wirklich da? Ich kann es nicht. Ich weiß es nicht. Das überlasse ich euch. Ist es heute verkehrt, wenn man seine Familie begrenzt? Bedeutet es, vollständige Empfängnisverhütung zu praktizieren? Ich habe das natürlich jedem Einzelnen beantwortet. Mal sehen. Wenn eine Frau, die in Sünde lebt, sich scheiden lässt und wieder heiratet und... Ich habe das beantwortet. Ihr erinnert euch daran, wie ich sagte, lasst die Scheidungsfälle ruhen, bis das... Ich habe eine Freundin, die ich sehr gerne habe. Sie hat einige Tonbänder und Briefe, von denen ich glaube, dass sie nie wirklich zu ihr gesprochen haben. Ich denke, ich habe Angst, ihr zu schaden und ihre Freundschaft zu verlieren. Was soll ich tun? Sprich liebevoll mit ihr. Ich glaube, diese Frage habe ich schon beantwortet. Versuche nicht, jemandem etwas aufzudrängen. Sei einfach salzig. Sie werden sich danach sehnen, so zu sein wie du. Bruder, Schwester, ich glaube, ich habe diese Fragen beantwortet. Bruder Branham, bitte erkläre das mit den 5 törichten Jungfrauen. Ich weiß, dass ich diese schon hatte. Es ist auf rotem Papier geschrieben. Diese hatte ich schon. Ich glaube, ich habe diese alle beantwortet. Preis dem Herrn. Mal sehen. Bitte entschuldigt mich kurz. Lieber Prophet Gottes, Markus 16, 18, der Teil mit dem Händeauflegen auf die Kranken, ich habe mit Schlangenhändlern zu tun. Was ist damit? Nun, das ist eine gute Frage. Wenn du mit Schlangenbeschwörern zu tun hast und sie sagen, Markus 16, aber sicher, ich glaube, dass die Bibel genau das meint, was sie sagt. Ich glaube, wenn wir versuchen, den Herrn mit irgendetwas zu versuchen, dann müssen wir damit fertig werden. Aber ich denke nicht, dass Gott will, dass du mir eine Flasche Arsen bringst, damit ich es trinke und dir beweise, dass ich gläubig bin, genauso wenig wie du mir eine Schlange bringen sollst, damit ich sie aufhebe und dir beweise, dass ich gläubig bin und ihr Gift überwinden kann. Ich glaube nicht, dass das so ist. Glaube, wenn ich im Wasser wäre, um Menschen zu taufen, oder wenn ich die Arbeit des Herrn tue oder irgendwo im Dschungel wäre und die Schlange mich beißen würde, dann würde ich einfach im Namen des Herrn weitergehen. Seht ihr? Ich glaube, dass das so gemeint war. Nun, wenn du das nehmen musst, siehst du, was du damit machst, mein Lieber, wer du auch bist, denk daran. Sieh nur, was die Bibel dazu gesagt hat. Genauso wenig glaube ich, wenn jemand versucht zu sagen, Ehre, 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 fordere Gott nicht heraus, in Zungen zu reden, sondern lass den Geist durch dich reden. Siehst du? Ich glaube nicht daran, Gott zu versuchen oder etwas zu erzwingen. Wie ich vorhin schon sagte, wir warten auf den Geist, er bewirkt es. Nun, gebt acht, Paulus sammelte Stöcke auf und ich glaube, es war auf der Insel Kreta und er war in Ketten und eine Schlange, vielleicht eine Mamba, das ist ein Todesbiss. Er hätte sofort tot umfallen müssen. Ich kenne keine andere Schlange, die einen so schnell töten kann, es sei denn, es wäre eine Mamba. Wir nehmen an, dass es eine Mamba war, die er aufgehoben hat. Es ist ein tödlicher Biss. Man hat nur noch ein paar Atemzüge übrig. Wenn dich eine schwarze Kobra beißt, hast du mit dem Serum eine 50-prozentige Chance zu überleben. Bei der gelben Kobra hast du eine 80-prozentige Chance zu sterben und eine 20-prozentige zu überleben. Bei einer Mamba hast du keine Chance. Du bist sozusagen tot, weil du nur noch ein paar Atemzüge machen kannst. Das Nervensystem wird gelähmt, das Blutsystem und alles andere und schon ist man tot. Seht ihr? Als diese Mamba Paulus in die Hand biss, sagten sie, nun, dieser Mann ist ein böser Mensch, vielleicht ein Mörder. Obwohl er dem Meer entkommen ist, konnte er dem Tod nicht entkommen. Die Götter werden ihn dafür rächen, dass er ein Mörder ist. Paulus sah die Schlange, die an seiner Hand hing, und schüttelte sie einfach ab, ohne aufgeregt zu sein. »O Herr, hilf mir, es zu schaffen!« Nein, er schaute sie an, schüttelte sie ab ins Feuer und sammelte weiter Stöcke auf, als ob nichts passiert wäre. Sie sagten, »Er wird gleich sterben, denn wenn dich diese Schlange beißt, bist du erledigt.« Doch die Zeit verging, Paulus schwoll nicht an, starb nicht, und es war ihm nichts passiert. Sie änderten ihre Meinung und sagten, »Er ist ein Gott, der in Menschengestalt herabgekommen ist, seht ihr?« Er sagte nicht, »Bring mir die Schlange«, sondern die Schlange biss ihn. Er hat Gott nicht in Versuchung geführt, sondern er hatte Glauben an Gott, um den Schlangenbiss zu überwinden. Seht ihr, was ich meine? Wer immer du auch bist, der du mit Schlangenhändlern zu tun hast, nun, wenn sie sich mit Schlangen beschäftigen wollen, ist das ihre Sache, verstehst du? Ich sehe es einfach nicht in dieser Weise. Nun sagst du, diese Leute haben Glauben. Ich sage nicht, dass sie keinen Glauben haben. Sich mit einer Gasflamme zu verbrennen und solche Sachen beweist Gott noch lange nicht. Ich habe gesehen, wie Indianer ein langes Feuer machten, etwa einen Meter breit und fast 40 Meter lang. Dieses wurde mit Blättern angefacht, bis es weißglühend war. Es waren keine besonderen Männer, sondern Bauern, die von den Priestern mit Ziegenblut gesegnet wurden. Sie zogen ihre Schuhe aus, nahmen kleine Angelhaken und steckten sie in ihre Haut über den Mund, bis es ein großes Durcheinander war. Sie füllten Schmuckstücke, die wie kleine Weihnachtsbaumkugeln aussahen, mit Wasser und stachen sich mit richtig großen Angelhaken ins Fleisch. Und man kann sich vorstellen, was es bedeutet, diese hineinzustechen und wieder herauszuziehen. Und so stellten sie sich hin und gingen durch das heiße Feuer. Dieses war glühend heiß, nicht mehr rot, sondern weiß glühend. So gingen sie durch dieses Feuer, drehten sich um und gingen zurück, ohne sich die Füße zu verbrennen. Und sie glauben nicht einmal an unseren Gott. Sie beten Dämonen an. Seht ihr? Das hat also nichts zu bedeuten. Halte dich einfach fern. Sei einfach ein echter, lieblicher, demütiger Christ. Lebe das Leben und Gott wird sich um den Rest kümmern. Bruder Branham, was werden die Prediger, die nicht zur Braut gehören, noch predigen? Ihre jetzige Botschaft, der Heilige Geist, die Wassertaufe und die Errettung, worüber werden sie predigen, wenn sie nicht mit der Braut hinaufgehen? Nun, wisst ihr, was wahrscheinlich passieren wird? Ich sage das jetzt, ich kann es nicht beweisen, aber sie werden einfach so weiter predigen wie bisher. Und die Leute werden weiterhin denken, dass sie gerettet werden und die Braut wird bereits gegangen sein. Ist es gemäß dem Wort richtig, Empfängnisverhütung zu praktizieren? Ich habe euch gesagt, dass ich das lieber persönlich beantworten möchte. Wenn ihr diese Fragen habt, kommt bitte persönlich zu mir. Lieber Bruder Branham, wir haben einen Lehrer, von dem du weißt, dass die Schrift sagt, ja, das hatte ich schon. Einen Moment noch. Bruder Branham, wir hatten einmal unseren Namen in das Buch einer bestimmten... Ja, das hatte ich bereits. Es ging darum, ob sie etwas falsch gemacht haben, als sie ihn jetzt ausgetragen haben. Würdest du Empfängnisverhütung befürworten? Nein, ich kann das nicht befürworten. Oh nein, seht ihr? Ist der siebte Engel, von dem in Offenbarung 10 die Rede ist, dieselbe Person wie Elia in Maleachi 4? Habe ich das beantwortet? Das hört sich nicht so an, als hätte ich das beantwortet. Ja, es ist dieselbe Person. Offenbarung 10 ist die Botschaft des siebten Engels. Der siebte Engel, der Botschafter des siebten Gemeindezeitalters, welcher Maleachi 4 ist. Ist Empfängnisverhütung? Ich habe eine Menge darüber. Ich habe diese einfach zurückgelegt und wollte sie nicht beantworten. Ich möchte euch lieber persönlich sehen. Wo steht, dass Noah 120 Jahre lang predigte und die Arche in 120 Jahren baute? Habe ich das beantwortet? Eine Generation oder die zugewiesene Zeit eines Menschen auf der Erde betrug 120 Jahre, die Noah brauchte, um die Arche zu bauen, was damals als eine Generation angesehen wurde. 120 Jahre war die dem Menschen zugewiesene Zeit. Und gemäß 1. Mose 6,3 predigte Noah dieser Generation also 120 Jahre. In Ordnung. Mal sehen. Laut Maleachi 4 soll dieser Elia die Herzen der Väter zu den Kindern bringen und dann die Herzen der Kinder zu den Vätern. Ist das dieselbe Person? Ja, dieselbe Person. In Ordnung. Oh, wartet mal. Nein. Entschuldigt bitte, es tut mir leid. Habt ihr gesehen, wie der Heilige Geist das für mich aufgegriffen hat? Nein. Ich dachte, es heißt hier, seht ihr? In Maleachi 3 heißt es, ich sende meinen Boten vor mir her. Und das war Elia. In Maleachi 4 heißt es dann, siehe, ich sende Elia. In Maleachi 3 sendet er einen Boten vor dem Angesicht des Herrn Jesus, und das war Johannes. Wie viele verstehen das? Maleachi 4, wenn dieser Elia kommt, unmittelbar nach seiner Botschaft und den Dingen, ist das Kommen des Herrn und die Erneuerung der Erde. Und ihr seht, um es jetzt deutlich zu machen, wie der Heilige Geist über diesen Propheten schrieb, er sagte, er wird zuerst die Herzen der Väter zu den Kindern wenden, seht ihr? Das war Johannes erstes Kommen. Er wandte die Herzen der Väter, der alten Patriarchenväter, zur Botschaft der Kinder, die damals die neue Generation war, zu Jesus in jener Generation. Dann und, eine Konjunktion, die es verbindet, die Herzen der Kinder zurück zu den Vätern, was bedeutet, dass die Botschaft von heute die Herzen der Kinder im Gemeindezeitalter zurück zum ursprünglichen Pfingstglauben am Anfang bringen wird. Deshalb werden es zwei unterschiedliche sein. Es ist ein Botschafter, doch es wird beim Botschafter Elia unterschieden, beim ersten Kommen und beim zweiten Kommen. Mein Ehemann und mein jüngster Sohn glauben nicht, ja, das hatte ich, denn ich weiß, dass die Person dort mit ihrem Namen unterschrieben hat. Ich erinnere mich, dass ich hinterher mit ihnen darüber gesprochen habe. Wie können wir den Willen des Herrn erkennen? Sollen wir nach Jeffersonville, Indiana, umziehen? Kann jemand ein Christ sein und Farbige nicht mögen? Will Gott nicht, dass sie genauso behandelt werden wie wir, weil sie dunkelhäutig sind? Welche Empfehlung hast du hierzu? Glaubst du an Integration oder Segregation? Ich glaube an Integration. Ich glaube, dass ein Mensch, egal welche Hautfarbe er hat oder wer er ist ein Mensch, genau wie ich. Ja, das stimmt. Und ich glaube, wenn man die Farbigen einfach in Ruhe ließe und die Kommunisten nicht losziehen würden, um sie zu inspirieren. Nun, die wahren, echten Farbigen. Es gibt unter ihnen eine Menge von echten, wiedergeborenen, gottesfürchtigen Heiligen. Ja, das stimmt. Nur weil meine Haut weiß ist und ihre dunkel, hat das für mich nichts zu bedeuten. Er ist mein Bruder, wenn er in Christus ist. Deshalb bin ich mit der Botschaft der Weißafrikaner nicht einverstanden. Sie glaubten nicht einmal, dass diese Menschen eine Seele haben. Das hat mich dort unbeliebt gemacht. Ich sagte, dieser Mann ist ein Mensch, genau wie ich. Er hat das Recht auf die gleichen Privilegien, die ich habe. Seine Hautfarbe macht für mich keinen Unterschied, genauso wenig wie für jeden anderen Menschen, der vom Geist Gottes wiedergeboren ist. Ich sagte, wenn sie die Farbigen in Ruhe gelassen hätten, hätten diese nie eine solche Inspiration gehabt. Und ich sage dies von diesem Pult aus. Wir haben viele Farbige, die hierher kommen. Ich denke nicht, dass heute Abend welche hier sind. Aber wir haben viele Farbige, die in diese Gemeinde kommen. Bruder, sie sind genauso willkommen wie alle anderen auch. Sie sind meine Brüder und Schwestern. Und einige der feinsten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe, sind farbige Menschen. Und dann gibt es bei ihnen einige Schufte, genau wie bei den Weißen, den Gelben oder den braunen Menschen. Ja, so ist es. Also, ich glaube nicht an Mischehen. Ich glaube, dass ein weißer Mann kein farbiges Mädchen heiraten sollte oder ein farbiges Mädchen einen weißen Mann oder ein Gelber eine farbige oder eine weiße oder eine... Ich glaube, dass die braunen, schwarzen, weißen Menschenrassen wie ein Blumengarten Gottes sind. Und ich glaube nicht, dass sie vermischt werden sollten. Ich glaube, dass Gott sie so geschaffen hat und dass sie auch so bleiben sollten. Ich finde es ziemlich seltsam, ein wirklich hübsches, farbiges Mädchen zu sehen, intelligent, gut aussehend, so hübsch wie jede Frau, die man sieht. Warum will sie einen weißen Mann heiraten und Mischlingskinder haben? Warum sollte ein intelligentes, farbiges Mädchen so etwas wollen? Es ist deshalb, weil etwas Kommunistisches. Und warum sollte ein feiner, farbiger Mann eine weiße Frau heiraten wollen und Mischlingskinder bekommen? Ich glaube, dass ihr einfach so bleiben solltet, wie ihr seid. Wir sind Diener Christi. Wenn Gott mich mit schwarzer Hautfarbe gemacht hätte, dann würde ich glücklich sein, für Gott ein schwarzer Mann zu sein. Wenn er mich gelb gemacht hätte, dann würde ich für Christus ein glücklicher gelber Mann sein. Wenn er mich weiß gemacht hätte, dann würde ich für Christus ein glücklicher weißer Mann sein. Wenn er mich braun gemacht hätte oder rot, wie ein Indianer, wie auch immer, ich würde in meiner Farbe verbleiben. So wäre ich dann. Ich möchte so sein, wie mein Schöpfer mich gemacht hat. Dort in Shreveport, als dieser Aufstand stattfand und wo all die jungen Farbigen waren, kommunistisch inspiriert, ich habe euch von diesem Pult aus gesagt, dass Martin Luther King die größte Schuldenlast ist, die das farbige Volk je hatte. Das stimmt. Inspiriert durch den Kommunismus wird dieser Mann Tausende von ihnen in ein Gemetzel führen. Das ist wahr. Lasst mich meinen Standpunkt beweisen. Das habe ich vor etwa 2 Jahren gesagt. Schaut nur, was gerade jetzt passiert. Sie sagten, sie würden für Integration kämpfen, und als das Gesetz ihnen Integration gewährte, und ihr, die ihr nicht an Integration glaubt, solltet euch schämen. Unsere Nation erlaubt Integration, und wir sollten tun, was die Regierung sagt. Das ist genau richtig. Wenn es ihnen verboten ist, an bestimmte Plätze zu gehen oder einzukaufen, oder wenn sie hinten im Bus sitzen müssen und so weiter, nein. Das Gesetz sagt, dass sie genauso wie wir sind. Dann sind auch wir genauso wie sie. Also sollten wir uns auch so verhalten, lasst uns so sein. Und das ist genau das, was alle wirklich wiedergeborenen Menschen glauben. Ich glaube, dass das in ihrem Herzen ist. Ich hatte noch nie so ein Mitgefühl für Menschen, wie ich es für die armen Menschen in Afrika habe, so wie sie behandelt wurden. Und ich glaube nicht an dieses Zeug. Ich bin ein Südstaatler, ich wurde dort auf der anderen Seite des Flusses geboren, aber ich bin wie Abraham Lincoln. Ich bin hierher gekommen, weil ich glaube, dass alle Menschen gleich geboren sind. Das ist wahr. Und ich glaube nicht daran, dass man Menschen voneinander trennen sollte, wenn sie getauft mit dem Heiligen Geist und so weiter. Aber seht mal, es sind nicht die wirklich wiedergeborenen christlichen Farbigen, die all den Ärger verursachen. Wenn ihr sie dafür verurteilen wollt, was ist dann mit unseren abtrünnigen weißen Jugendlichen? Seht ihr, was für die einen gilt, gilt auch für die anderen. Nun, unsere weißen Kinder verursachen doppelt so viel Ärger wie sie. Das ist genau richtig. Wo findet das statt? In unseren Hochschulen und so weiter. Einige unserer höher gebildeten Leute verursachen diese Dinge. Seht ihr? Nun, was ist es? Um euch zu zeigen, dass es der Kommunismus ist und nicht die Farbigen. So ist der Kommunismus immer vorgegangen, um die Macht zu übernehmen. Das machen sie in jeder Nation. So machen sie es. Sie bringen euch dazu, euch untereinander zu bekämpfen. Revolution. Und dann übernehmen sie die Macht, ohne einen Schuss abzufeuern. Sie wollen dieses Land nicht in die Luft jagen, sie wollen es haben. Sie können es unterwandern. Und nun, sie haben eine solche Sache gesehen und wissen, was die alte Revolution bewirkte, und denken, dass sie so eine weitere Revolution beginnen können. Um meinen Standpunkt zu verdeutlichen, nachdem sie die Integration bekommen haben, sie haben sie jetzt rechtlich, rechtmäßig, verursachen sie nun mehr Ärger als vorher. Seht ihr? Das zeigt, dass es der Kommunismus ist und nicht diese kostbaren Seelen, die durch den Geist Gottes geboren sind. Sollen wir immer noch feurig sein und das Evangelium predigen, oder ist die Zeit vorbei? Nein, predige weiter, predige so sehr, wie du nur kannst. Bruder, bleibe dabei, ich stehe voll hinter dir. Bruder Brenne, als du prophezeit hast, esst keine Eier, lebt nicht im Tal, galt diese Prophezeiung nur für dich oder für die Versammlung? Vor Jahren, vor etwa 30 Jahren, habe ich prophezeit, dass es in den letzten Tagen Krankheiten unter den Tieren, dem Vieh und auch bei den Eiern geben wird. Und es würde geschehen, dass es Eier geben wird, die man nicht essen kann. Nun, denkt daran, ich habe schon vor 30 Jahren prophezeit, wenn jemand im Tal wohnt, dass etwas geschehen werde. Und ich habe die Christen gebeten, aus den Tälern wegzuziehen und gesagt, dass gewisse Speisen giftig sein würden. Es werde gefährlich sein. Ich glaube, so sagte ich es, für die, die im Tal wohnen. Nun, das war, bevor es radioaktiven Niederschlag gab oder sie etwas über radioaktiven Niederschlag wussten. Aber das war der Heilige Geist, der mich warnte. Sogar unsere Rinder wurden mit DDT besprüht, das etwas in den Kühen anrichtet. Man hat sie dann vom Markt genommen. Beachtet auch dies, dieses gekreuzte Zeug und solche Dinge, die sie tun, führen dazu, dass die menschliche Rasse wirklich zugrunde geht. Laut Reader's Digest werden etwa 20 oder 30% der Patienten im Krankenhaus dort nur wegen der Ärzte eingeliefert. Sie geben euch ein Medikament, um die eine Sache aus euch herauszubekommen, und es verursacht etwas anderes in euch. Habt ihr das mit den Eiern bemerkt? Letztes Jahr sind Hunderte von Menschen in Louisville und Jeffersonville erkrankt und mussten sich übergeben und wurden im Krankenhaus behandelt, weil sie Eier gegessen haben von den Hühnern im Tal hier. Die Eier aus dem Tal haben den radioaktiven Niederschlag aufgenommen. Das Unkraut und so weiter wurde vergiftet. Alles ist verseucht. Aber hier ist es, worauf es ankommt, mein Bruder. Ich glaube von ganzem Herzen, dass in der Schrift geschrieben steht, dass man keine Speise zu sich nehmen soll, ohne sie mit Danksagung zu empfangen. Denn sie wird durch das Wort Gottes und durch das Gebet geheiligt. Seht ihr? Wenn ihr es esst, sagt, Herr Jesus, du hast die Speise für mich bereitet, im Glauben heilige ich jetzt diese Speise zur Stärkung unserer Körper. Dann esst es, denn alles, was wir tun, geschieht durch Glauben. Lieber Bruder Brenham, ist es ein Grund für eine Scheidung, einen betrunkenen Ehemann zu haben? Ich möchte nicht über diese Scheidung reden. Ich werde ein wenig später darüber reden. Bruder Brenham, Bruder, einen Moment. Dies bezieht sich auf einen der Prediger hier. Lass es mich zuerst mal selbst lesen. Einen Moment. Nun, ich werde es euch sagen. Ich werde es dennoch vorlesen. Bruder Brenham, Bruder Neville sagte mir durch Weissagung mit dem So spricht der Herr, dass ich den Heiligen Geist empfangen würde. Er sagte es mir mit Gewissheit, dass ich den Heiligen Geist empfangen würde, und ich habe den Heiligen Geist noch immer nicht empfangen. Soll ich weiter? Ja, natürlich, tue das. Glaube weiter. Beachtet, ich war gestern bei Bruder Wood, als ein Anruf von einem Mann kam, der im Rollstuhl saß und der hierher kam und sich Sorgen um einen Bruder oder jemanden gemacht hatte, der Alkoholiker war und bei den anonymen Alkoholikern und im Krankenhaus war und Spritzen bekam und so weiter. Und Bruder Neville sprach in Zungen oder machte eine Weissagung über diese Person und prophezeite, dass mit diesem Mann in den nächsten Tagen etwas Gutes geschehen würde oder so ähnlich. Der Mann rief an und sagte, dass dieser Mann schon seit 68 Tagen nicht mehr im Krankenhaus war und seitdem keinen Alkohol mehr getrunken habe und auch kein Medikament in diesem Zusammenhang eingenommen habe. Und das, was Bruder Neville prophezeit hat, ist eingetreten. Preis dem Herrn! Wir glauben, dass unser Bruder ein Mann Gottes ist. Lieber Bruder, sind die... Nun wartet mal, lasst mich einen Moment innehalten. Das ist es, was ich versuche, den Leuten zu sagen. Bruder Neville glaubt dieselbe Botschaft, die ich glaube. Bruder Caps, Bruder Bieler, Bruder Ruddle, all diese Brüder hier glauben dieselbe Botschaft, die ich glaube, sie predigen sie genauso wie ich. Wenn ihr wirklich wegen des Wortes kommen wollt, wenn ihr umzieht oder in Rente geht oder so, dann kommt hierher. Kommt zum Tabernakel, dort hört ihr es. Dies sind gottesfürchtige Männer. Sie sind Männer, die denselben Heiligen Geist haben, den ich habe und den ihr habt. Sie lehren aus derselben Bibel und derselben Botschaft. Lieber Bruder Brenham, sind die, die in Zungen reden, der Überrest? Ja, das hatte ich. Ja, das hatte ich. Es ging um Zungenrede. Bruder Brenham, deine Predigt über die Taufe des Heiligen Geistes ist die Taufe auf den Namen Jesus. Ja, das hatte ich schon. Mal sehen. Bruder Brenham, die Bibel sagt uns, dass eine Frau ihrem Ehemann gehorchen soll. Ich bin eine Christin und mein Ehemann ist ein Sünder. Er drangsaliert mich auf jede erdenkliche Weise und will, dass ich nicht in die Gemeinde gehe und meine Bibel lese. Und er lehnt das Wort ab. Was soll ich tun? Was solltest du tun? Nun höre zu, du sollst deinem Ehemann gehorchen, das ist das Wort. Nun, wenn er dir verbietet, die Bibel zu lesen, zur Gemeinde zu gehen oder ähnliches, dann brauchst du dem nicht zu gehorchen, denn es heißt, wer seinen Vater, seine Mutter, seinen Ehemann, seine Ehefrau oder was auch immer nicht verlässt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Ist das richtig? Ein Mann sollte nicht diese Autorität über eine Frau ausüben, nur weil er ihr Herrscher ist. Ihr Herrscher ist Gott, der über dir steht, Bruder. Seht ihr? Wenn deine Frau etwas Falsches macht, dann hast du das Recht, es ihr zu sagen, und sie sollte auf dich hören, aber du hast kein Recht, sie zu schlagen oder sie herumzuzerren oder sowas. Nein. Gott hat dem Mann eine Gehilfin gemacht, keine Fußmatte. Denk daran, sie war dein Schatz, und das sollte sie immer sein. Wann und wo wird sich das Volk Gottes für das letzte Wort versammeln? In Christus, jawohl. Am letzten Tag werden sie sich in Christus versammeln. Vergesst das nicht. Wir haben einen Versammlungsort, den haben wir ganz gewiss. Wir werden, nun, hier kommt diese Frage von neulich. Wir werden unreine Vögel genannt, weil wir zur Gemeinde von Bruder Junior Jackson gehen. Er hält sich nicht an die neuen Gemeinderegeln hier in der Gemeinde. Befinden wir uns außerhalb des vollkommenen Willens Gottes, wenn wir ab und zu dorthin gehen? Nein, ich glaube, dass Bruder Junior Jackson ein Mann Gottes ist. Das habe ich bereits erklärt. Nun, wir stimmen nicht überein, was Gemeindeordnung betrifft. Wie viele kennen Junior Jackson? Nun, wir wissen, dass dieser Mann ein gottesfürchtiger Mann ist. Er glaubt diese Botschaft genauso wie ich und er glaubt diese Dinge. Ehrlich gesagt sind Junior und ich Freunde, genau wie die anderen Männer hier, JT und Bruder Ruddle und Bruder Jackson und Bruder Bieler und all diese Brüder hier. Wir sind zusammen. Wir mögen nicht immer dieselbe Sichtweise haben, aber wir glauben dieselbe Botschaft und wir halten zusammen. Da drüben ist auch Bruder Humes, ein Missionar, und so viele andere. Manchmal kann ich sie gar nicht beim Namen nennen, aber du weißt, dass ich dich meine, Bruder. Gewiss. Du würdest gerne von der Arbeit als Krankenschwester wegkommen. Die Frage hatte ich schon. Erinnert ihr euch? Es ist eine liebe Schwester, die etwas über die Arbeit als Krankenschwester wissen wollte. Als ich klein war, habe ich allen erzählt, dass ich Prediger werden will. Diese hatte ich. Diese hatte ich auch schon. Was sollte er dann heute tun? Nun, das ist ein Brief eines Predigers, ein Mitarbeiter für Christus. Es ist einfach ein persönlicher Brief an mich. Er ist von Bruder Pat Tyler, einer von unseren Brüdern hier in der Gemeinde. Das sind jetzt alle gewesen. Dank sei dem Herrn. Ich bin euch dankbar, Geschwister. Unser Trost und unsere Fürsorge. Ich frage mich, ob Schwester Wilson noch im Gebäude ist. Ich habe sie hier gesehen. Weißt du, was ich vor kurzem gemacht habe, Schwester Wilson? Ich habe mir die Bilder angesehen, als wir den Grundstein gelegt haben. Ich schaute auf das Bild und sah Hope und mich, bevor wir verheiratet waren. Ich habe ein Bild gesehen, als ich aus einem meiner Kämpfe kam, als ich eine Meisterschaft gewonnen habe. Neulich habe ich mir ein Bild von mir angesehen, als ich Wildhüter hier in Indiana war. Und ich denke an die Gemeinde. Ich denke, dass heute Abend nur noch etwa eine Person aus jener Gruppe übrig ist. Wie viele sind aus der Zeit, als wir den Grundstein gelegt haben, noch hier? Hebt eure Hand. Mein Bruder und Schwester Wilson, ich möchte euch zwei etwas fragen. Erinnert ihr euch daran, wie alles anfing? Erinnert ihr euch daran, wie der alte Flur voller Schlamm war? Wir hatten alte Fenster, die wackelten. Wir hatten 80 Cent, mit denen wir begannen. Als wir dieses Tabernakel bauten, war alles voller Unkraut. Es war ein Wald, so wie es hier hinter uns ist. Schaut euch alle an, die wir unser Gelübde abgelegt haben und um den Altar marschiert sind. Wir haben sie kommen und gehen gesehen, einer nach dem anderen. Habt ihr diejenigen beachtet, die mit der Botschaft verblieben, wie sie sich entwickelten? Jetzt denkt an diejenigen, die sich von der Botschaft abwandten, wie sie sich entwickelten. Denkt darüber nach. Hier sind wir heute Abend, nachdem wir damals eine solche Menge hatten, die dreimal so groß war wie unsere vollsten Versammlungen jetzt. Stellt euch vor, als Schulbusse von überall her hier auf dem ganzen Platz parkten. Draußen war eine große Menschenmenge in Zelten, um die man sich kümmern musste, und es gab einfach nicht genügend Sitzplätze, als wir uns versammelten. Ich war nur ein junger Prediger, seht ihr? Und von den Tausenden, die wir hatten, sind heute Abend nur noch drei von uns übrig. Ich erinnere mich an Schwester Wilson dort, als ich an ihr Bett gerufen wurde. Sie lag mit Tuberkulose im Sterben und blutete, bis die Laken- und Kissenbezüge blutig in der Ecke lagen. Ich erinnere mich daran, wie der Heilige Geist das Blut gestoppt hat. Ein paar Tage später taufte ich sie im eisigen Wasser des Ohio-Flusses im Namen Jesu Christi und setzte sie auf den Rücksitz meines offenen Autos, eines kleinen alten Roadsters, und fuhr mit ihr von Utica, nicht wahr? Ja. Schwester Hope, meine Frau und die Schwester dort saßen vorne auf dem Sitz des kleinen Roadsters und meine Mutter und Schwester Snelling hinten. Ich habe das Bild von ihnen, Schwester Snelling, Mama und alle dort, Frau Weber, meine Schwiegermutter und wir alle dort und Meda, noch ein kleines Mädchen, die dort draußen stand. Und jetzt ist sie eine grauhaarige Frau. Ich erinnere mich daran, als sie so einen Sammeltag hatten, um unser erstes Geld zu bekommen. Und ich erinnere mich daran, als Hope an der Ecke stand, sie war noch ein Mädchen von etwa 16 Jahren und verkaufte so etwa, indem sie dieses Schildchen hochhielt. Sie gab ihnen ein Schildchen. Man konnte etwas geben. Ein Betrunkener kam die Straße entlang und sagte, »Verzeihung, Fräulein, was verkaufen Sie?« Sie sagte, »Nichts, ich gebe Ihnen dieses Schildchen. Es ist für eine Spende für die Gemeinde. Sie können gerne hier etwas als Spende geben. Wir versuchen, genug Geld für den Bau eines Tabernakels in der Stadt zu bekommen. Wenn Sie möchten, können Sie gerne etwas geben, wenn Sie können. Aber wenn...« Er sagte, »Ich habe nichts.« Sie sagte, »Nehmen Sie das Schildchen trotzdem.« Er nahm es und schaute es an. Auf der einen Seite hieß es, »Wo wirst du die Ewigkeit verbringen?« Auf der anderen Seite war ein Fragezeichen. »Wo wirst du die Ewigkeit verbringen?« Eine Frage. Er stolperte zurück, schaute darauf und sagte, »Fräulein, Sie stellen eine ernste Frage.« Sie sagte, »Aber das muss geklärt werden.« Und das stimmt. Heute Abend ist sie bereits hinter dem Vorhang. Ich erinnere mich an die letzten Worte, die sie sprach. Ich erinnere mich an das, was ich ihr sagte. Ich erinnere mich daran. Jawohl. Eine Menge Wasser ist den Fluss hinabgeflossen. Noch bevor wir eine Gemeinde hatten, standen wir und hielten uns an den Händen und sangen dieses Lied hier. Ich kann es gerade hören. Myrtle war damals ein ganz kleines Kind. Ich habe ein Bild vom kleinen Leroy, wie er dort draußen steht, ein richtig kleiner Knirps. Gesegnet sei das Band, das unsere Herzen in christlicher Liebe verbindet. Die Gemeinschaft der Gleichgesinnten ist wie die Gemeinschaft dort droben. Während wir das singen, sind viele von ihnen dort oben und warten auf sein Kommen. Wir auseinandergehen, bereitet es uns inneren Schmerz. Liebt ihr einander auf diese Weise? Aber im Herzen werden wir immer noch verbunden sein und hoffen, einander wieder zu treffen. Bruder Freeman, du bist dem schon ganz nahe, nicht wahr? Ich habe gerade daran gedacht, dass ich dich kannte, als wir zu Bruder Roy gingen. Erinnert ihr euch an die Adcocks? Ich lernte Kenneth kennen. Wie war der Name seiner Schwester? Ich habe das Bild von ihnen. Wir standen alle dort draußen mit unseren Armen umeinander, dort davor. Dr. Roy E. Davis war der Pastor. Ich habe sie mir vor kurzem angesehen. Doc hat mir die alten Bilder gebracht. Diese haben mich ziemlich bewegt. Nun, viele von ihnen sind schon gegangen, seht ihr? Nicht mehr lange, und auch wir werden gehen, seht ihr? Doch wenn wir auseinandergehen, bereitet es uns inneren Schmerz. Aber im Herzen werden wir immer noch verbunden sein und hoffen, einander wiederzutreffen. Erinnert ihr euch an Bruder Bosworth? Kurz bevor er heimging, erhob er sich im Zimmer, ging über den Flur und schüttelte die Hände mit seinem Vater und seiner Mutter und mit den durch ihn zu Christus Bekehrten. Diese waren bereits 40 oder 50 Jahre vorher gestorben. Er sah sie dort im Zimmer stehen und er wollte, dass jeder sie sieht. Was war es? Der alte Mann ging in das Land hinüber, in dem ich an jenem Morgen in der Vision war. Das stimmt. Ich habe sie dort drüben gesehen. Sie waren wieder jung. Wir sind immer noch im Herzen verbunden und wir hoffen, einander wieder zu treffen. Das ist wahr. Gott segne euch. Ich habe gerade eben nach hinten ins Gebäude geschaut. Ich habe über meine farbigen Freunde gesprochen und ich sehe Bruder und Schwester Nash dort hinten sitzen. Ich wusste nicht, dass ihr da seid. Es hat sich so ergeben, dass ich nach hinten schaute. Sie sind ganz weit hinten. Und dieser andere Bruder sitzt hier. Ist das der Bruder, der ab und zu so laut in meine Richtung ruft, der dort drüben sitzt? Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Bruder Woods sagte, dass er sich mit ihm unterhielt. Er sagte, weißt du, wenn der Geist mich trifft, dann muss ich Hey rufen. Ich hoffe, dass ich dadurch nicht störe. Wenn du nicht Hey rufst, dann stört es mich. Gott segne dich. Ich liebe euch, Bruder, Schwester. Das stimmt. Bruder Nash, Schwester Nash, ihr wisst, dass ich euch liebe. Jawohl. Ihr seid mein Bruder und meine Schwester in Christus Jesus. Liebe feine Freunde, und wenn ich noch jemanden von Ihnen übersehen habe, diese Türen hier stehen für euch offen. Auch die Türen des Himmels werden offen stehen. Aber im Herzen werden wir immer noch verbunden sein und hoffen, einander wieder zu treffen. Mein Glaube schaut auf zu dir, wollen wir jetzt singen. Lass uns jetzt noch einmal singen, es ist jetzt Zeit, nach Hause zu gehen. Mein Glaube schaut auf zu dir, du Lamm von Golgatha, o göttlicher Erretter, höre mich jetzt, während ich bete, nimm alle meine Sünden hinweg, o lass mich von diesem Tage an völlig dein sein. Lasst uns dieses Heilig, Heilig noch einmal versuchen. Möchtet ihr? Gib uns den Ton, Schwester. Heilig. Kennt ihr es? Erinnert ihr euch, als Schwester Gertie und die anderen es gesungen haben? Der Tag vergeht im Westen, der Himmel hat die Erde gesegnet, die Erde ist gesegnet. Ich liebe es, wenn die Abendsonne untergeht und die Vögel ihr letztes Lied singen. Das wird jedem von uns so ergehen. Ich denke, in der Abendzeit habt ihr es beachtet, der Wind hört auf zu wehen, die Vögel verstummen, seht ihr? Die Welt stirbt, der Tag stirbt, um am nächsten Morgen wiedergeboren zu werden. In Ordnung, lasst es uns jetzt versuchen, wenn wir können. Heilig, 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 Herr allerhöchster Gott. Lee, komm mal hier hoch. Ich denke nicht, dass ich es mit dieser Melodie kenne. Lasst es mich ohne die Musik versuchen. Seht ihr? Mal sehen, ob wir es schaffen. Nun, es kann sein, dass ich es falsch singe. Helft mir jetzt jeder von euch. Heilig, 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 Herr allerhöchster Gott. Himmel und Erde sind von dir erfüllt. Himmel und Erde preisen dich. O Herr allerhöchster. Mögt ihr das? Bewirkt das nicht etwas bei euch? Lasst es uns noch einmal versuchen. Heilig, 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 Herr allerhöchster Gott, Himmel und Erde sind von dir erfüllt, Himmel und Erde preisen dich, o Herr allerhöchster. Ich mag das, ihr nicht auch? O, ich liebe diese guten alten Gesänge. Solche Lieder haben einfach etwas, das ich mag. Ihr könnt all eure kleinen abgehackten Lieder haben, wenn ihr wollt. Gebt mir diese, denn die liebe ich. Gehe hinter den zerrissenen Vorhang und alle anderen schönen Lieder dieser Art. Ich mag diese Lieder. Ich denke, singen ist ein Teil der Anbetung. Jawohl, dem Herrn zur Ehre zu singen. In Ordnung. Jetzt unser Schlusslied, nimm den Namen Jesus mit dir. Möge der Herr euch jetzt segnen, während wir stehen. Nimm den Namen Jesus mit dir, Kind von Sorge und von Weh. Er wird Freud und Trost dir geben, und nimm ihn mit, wohin du gehst. Teurer Name, o oh wie süß, Hoffnung hier und Freud im Himmel. Teurer Name, o oh wie süß, Hoffnung hier und Freud im Himmel. Hier kommt jetzt der Vers, den ich liebe, und dies ist euch allen eine Warnung. Was sollen wir tun? Nimm den Namen Jesus mit dir, als Schutzschild vor jedem Feind. Hör genau zu. Wenn Versuchungen dir nahen, was musst du tun? Flüstere im Gebet diesen heiligen Namen. Teurer Name, o wie süß, Hoffnung hier und Freud im Himmel. Teurer Name, o wie süß, Hoffnung hier und Freud im Himmel. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, bis wir uns zu Jesu Füßen wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Herr Jesus, segne meinen lieben Bruder und heile ihn jetzt in Jesu Namen, gewähre es Herr.